Herzlich willkommen wieder hier beim Sternentor. Ich bin Clemens, ihr kennt mich vielleicht von meinem anderen Serienpodcast Erfolge und wie immer mit dabei ist
der Thomas und ihr kennt mich vielleicht auch von der dritten Macht.
Bevor wir hier in dieser ganzen Feedback-Sache einstarten, Thomas, wir haben etwas Tolles aufgenommen. Vielleicht möchtest du da mehr erzählen.
Ja, der Mo vom Technikquatsch hat uns eingeladen, also nicht nur uns, er hat auch eingeladen die Jungs vom Chevron 10. Und von der Stargate-Community und wir haben mal ein bisschen rumgesponnen, wie denn eine zukünftige Stargate-Serie aussehen könnte. Ne, da gibt es ja diverse Gerüchte, genau, das weiß man irgendwie noch nicht. Also es soll kein Reboot werden, das habe ich irgendwie mitgekriegt. Ne?
Genau.
Das ist ja wohl so und wir haben ein bisschen rumgesponnen.
Genau, und mit Stargate-Community meinst du die zwei von StargateProject.de. Nur als kleine genau. Ergänzung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das dann auch bei Technikquatsch gerne anhören und da waren wir ja jetzt
zum... Ich denke mal, wir verlinken das auch in den Shownotes.
Genau, machen wir und wir waren ja zum zweiten Mal schon zu Gast, wie ja einige von euch wissen werden.
Genau, beim ersten Mal haben wir über Games gesprochen, also über die Stargate Games.
So, das vorab, noch was, wir haben jetzt mittlerweile, also ich habe vorhin mal geschaut, im Abonnentenbereich 700 getroffen heute. Das ist eine schöne Zahl, finde ich, hier am Sonntag. Also hat mich auch gefreut. Macht einfach genauso weiter.
Genau, noch ein paar Nullen dran und dann...
Zum Feedback. Zuerst mal von Facebook da, wie auch überall, hatte ich ja diese Sache gepostet mit Tele5. Wir haben anscheinend so viel Druck ausgeübt, dass dann die sich dazu entschlossen, Highlander 1 und 2 mal wieder zu zeigen, wenn ich das so richtig interpretiere. Ja. Und dort schrieb uns nämlich Uwe Kaspari, Grüße gehen raus an Chevron 10, unsere Kollegen. Yeah, ihr habt's geschafft. Und Tele5 so, wie, es kann nur einen geben. Wir zeigen gleich zwei hintereinander. Sehr gut. Und auch zu diesem Post bloß eben auf Instagram schrieb uns Son of Henry, es kann nur einen geben und zwar Teil 1. Ja, ich glaube insgesamt gibt's ja sogar 4 oder noch mehr Teile, ne? Also das, aber die sind nicht mehr so gut, glaube ich, oder?
Also Moment, ich guck mal gerade. Es gibt auf jeden Fall noch eine Serie, die habe ich aber auch nie gesehen.
Weil ich glaube Teil 3 und 4 laufen jetzt oder nächste Woche auch auf Tele5, deshalb... Okay, wenn ihr das hört, ist es schon wieder Vergangenheit, aber ihr wisst, wie ich es meine.
Drei, dann gab es Highlander Endgame von 2000 und es gab noch Highlander, die Quelle der Unsterblichkeit, der ist von 2007. Ah, ja, wobei der letzte irgendwie hier bei Wikipedia steht, er sollte der Start einer neuen Trilogie werden, aber bisher ist noch nicht fortgesetzt worden.
Ja gut, dann ist es wahrscheinlich eingeschlafen, ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit wieder vergangen.
Ja, 2007 ist schon... Ja, also bitte, also schlafende Hunde werden stellenweise noch geweckt. Ne? Also Stargate ist ja jetzt auch schon was länger tot und da passiert dennoch was.
So, und dann auch nochmal danke an alle auf Twitter, also allgemein danke an euch, aber auch auf Twitter, denn da haben wir jetzt auch über 100 Follower. Und passend dazu schrieb uns unser Stammhörer auch Lord Pixel T, genau, also ein GIF postete er, wo ganz viele Leute in einem Raum feierten und gratuliert uns eben, dann... schrieb uns dazu auch noch @stoxy7, cool, ohne diesen Tweet hätte ich euch nicht gefunden, nun fleißig nachhören. Finden wir auch gut.
Ja, den hatte ich auch gesehen, ja.
Und auch einer unserer Stammhörer, Gerrit Ludwig, schrieb, Contraja. Ja, auch sehr gut, immer wieder. Und Seth Brundle, sag ich auch mal, Stammhörer, der hat schon öfter was gepostet, hat uns angetweetet oder gepinkt, wie auch immer man es nennen mag, aus dem Podcast-Urlaub zurück, jetzt erstmal Updates zu Podcast Sternentor, Chevron 10 und Panel Discovery und Trek am Dienstag hören. Ja, viel Spaß dabei. Auch Seth Brundle hat geschrieben unter dem Post von Technikquatsch, wo wir ja eben diesen Pitch hatten, was Thomas euch eben vorgestellt hat. Ich persönlich würde mich auf weitere Abenteuer von Stargate Universe freuen. Das war so anders, so düster. Aber prinzipiell würde ich mich allgemein über neue Gate-Geschichten freuen. Und da hat auch ein gewisser Thomas geantwortet. Ja, also, habe ich auch schon mal gehört, den Namen irgendwie.
Ja, Robert Carlyle, dass der doch allein schon deswegen super wäre. Also es war, also Universe ist also ich fand es nett, dass ich das Robert Carlyle, ich mochte den auch schon in Once Upon a Time, also wirklich ein großartiger Schauspieler. Na, leider war Universe so ein bisschen vom Pacing her sehr, sehr langsam. Also das können sie gerne fortsetzen, da gibt's bestimmt noch viel zu erkunden. Muss ja jetzt nicht der Lehrraum unbedingt sein, ne? Weil die haben ja vermutlich auch irgendeinen Kurs, der sie zu Planeten führt. Also da muss es ja auch mal irgendwas geben und nicht nur irgendwelche komischen Asgard, die ein bisschen wahnsinnig geworden sind. Ja. Also
schauen wir einfach mal. Uns hat auch gratuliert StargateProject.de. Glückwunsch. Ja, vielen Dank auch an euch. Dann schrieb uns noch hwo@hwocomedy. Is your podcast in English? Did you originally watch Stargate SG-1 when it came on TV? Ja, haben wir gemacht. Genau. Ja. Und er ist da wohl auch gerade bei Episode 18, Season 1 auf Netflix. Bei uns ist es ja noch nicht auf Netflix. Da hat er uns also einen Vorteil gegenüber von uns. Wir müssen ja was, immer
das,
noch.
Das gibt's irgendwo anders auf Netflix.
Ja, USA.
ja. Also wieder auch. Dieses Geoblocking, ey, das geht mir sowas von auf den Senkel.
Ich find's auch nicht schön. Also die Discs immer.
Vor allen Dingen hier innerhalb der EU. Also von wegen, es gibt auch durchaus Serien, die in England kommen. Okay, jetzt mittlerweile sind sie raus. Okay, keine Frage. Aber vorher gab's Serien, die gab's in England, zum Beispiel Mystery Science Theater, da gibt's ja eine Serie zu, zum Henker. Die kriegst du in England, wo ich mir denke, hallo, das ist auch EU, warum sollte es das nicht in Deutschland geben? Also
ja, jetzt nicht mehr EU, aber allgemein. Ja,
ich sag ja, jetzt nicht mehr, aber
ich find's auch schwierig.
Damals hätte es das irgendwie geben müssen.
Naja.
Also vor allen Dingen, es wäre ja schön, wenigstens, ne, also man kann ja VPN-Services, ich benutze sowas ja auch, um durchaus im Ausland Dinge zu gucken. Der Witz aber in der ganzen Geschichte ist, die blocken das ja so
groß. Das klappt gar nicht mehr.
Also mit dem VPN kommst du zum, mit dem VPN klappt das schon. Die VPN-Anbieter bessern ja auch nach und so. Das Problem in der ganzen Geschichte ist sowas CBS All Access oder so ein Blödsinn. Den kriegst du nur, wenn du eine amerikanische Kreditkarte hast. Ja. Ja, dann kannst du VPN so viel lustig bist.
Super. Ja, es ist sehr kompliziert. Man denkt immer Internet, ne? Alles ist weltweit verfügbar. Nicht wirklich.
Ja, ist doch heutzutage auch bei den Blu-rays so. Die meisten Dinger sind ja heute so Region-Code-frei, aber es gibt halt drei Zonen. Also wenn du Pech hast, mir ist das ja bei der Stargate DS9-Doku passiert. Ja, dann hast du eine tolle Blu-ray und kannst sie nicht abspielen. Ja.
Bitte kaufen Sie sich ein entsprechendes Gerät zum Abspielen. enthalten.
Genau, das wäre die Alternative. Ja.
Weiter geht's auf Twitter. Da schrieb uns noch Rosa von Einhorn, @Einhorn von. Eure Folge war wieder sehr unterhaltsam. Mit diesen Logiklöchern haben ja viele Serien in der ersten Staffel zu kämpfen. Und hier dann auch noch mit der deutschen Synchro dann ein Affen-Smiley, wie es die Augen zuhält, passenderweise. Am besten gefiel mir Bondage Carter. sehr aufmerksam zugehört.
Hatte ich ja auch gesehen. Ich hatte ja auch geantwortet. Ne? Die Dame kommt aus der schönsten Stadt Deutschlands, Leipzig. Ja, sehr schön.
Nochmal, Lord Pixel T meldet sich zu Wort. Diese Badewanne sieht wirklich sehr merkwürdig aus. So auf die Schnelle kann man das dort nicht hinbauen. Hab die Folge nicht mehr im Kopf gehabt. Danke an euch beide fürs Wiederholen in meinem Kopf. Ja, danke fürs Hören auch. Dann hat uns noch Miguel @miguelw_97 eine Direct Message geschickt. Und zwar geht es da um Hathor, wie sie das Tor finden konnte.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Denn da schreibt er: Sie ist ein Gur-Ult, also hat sie Naquada im Blut. Die kann Naquada spüren. In Klammern, Spoiler. Achtung, also auch an euch, aber ihr kennt die Serie ja. Ähnlich wie Sam Carter später die Anwesenheit von Gur-Ult spürt, wegen des Naquadas im Blut. Genau.
Ja, aber ob das auf so eine Entfernung...
Ja. Ich dachte auch eher, das ist dann so, man spürt es, wenn es in der Nähe ist, so, aber es ist wirklich sehr weit entfernt. Aber vielleicht funktioniert es auch so.
Also wenn das Stargate so einen Effekt hat, nur weil du Naquada im Blut hast, dann müssen wir das in dieser Folge widerlegen, weil hier geht es ja um etwas Ähnliches. Ja. Dann hätte das auch schon viel eher, aber wir kommen später.
Aber dazu. Okay, es ist eine Göttin, die hat das irgendwie bekommen.
Ja. Vor allen Dingen macht das in dem Fall ja auch überhaupt keinen. Also klar kann ich das durchaus nachvollziehen, ne, mit dem Nakwa dann Blut, dass sie das vielleicht so spüren können, ne, wie Carter dann auch irgendwelche anderen Gua'uld fühlt. Aber dann hätte T'Alk sowas nicht erzählt, wie von wegen, die haben irgendwelche Homing-Devices, ja, um das Stargate wieder zu finden.
Das wäre dann so doppelt gemoppelt irgendwie.
Ja, wobei das könnte man vielleicht noch damit erklären, dass die nicht die Gua'uld diese Technik benutzen, sondern die Jafar, wenn die ausgeschickt werden, hey, hier, guck mal, wo das
Stargate ist. Ja, das würde Sinn machen.
Das Gerätchen, ne, weil ein Gua'uld selber wird sich ja da nicht unbedingt die Hände schmutzig machen. Nee. Und sich durch den Urwald prügeln, damit er irgendwo ein Stargate suchen kann.
Dann hatte ich noch auf Twitter diesen Artikel da gepostet, wie zwei Leute ein Stargate gebaut haben. Und dort schrieb Pascal Stein, Grüße nochmal an Chef Rontaine an der Stelle. Ich hatte mit den anderen beiden von Chef Rontaine gerade vorgestern überlegt, wie viel 3D-Drucker man brauchen würde, um einen brauchbaren Nachbau zu machen. Cool, dass andere Leute da praktischer veranlagt sind als wir. Wenn man sowas bauen kann, dann nicht schlecht.
Ja, fehlt nur das passende Naquada-Pulver.
Ja, müsste man das auch gucken, wo man das herbekommt. Vielleicht irgendwie Sowjetbestände, alte, wer weiß. Es wird halt immer so gesagt, ne, wenn irgendwelche Waffen irgendwo aufkommen, ja, das ist irgendwo Sowjetunion.
Ja, mindestens mal.
Ich glaube, das war jetzt dazu alles. Wie gesagt, manchmal flutschen auch Sachen durch, aber
bleibt ja nicht übrig, ne? Also ihr seid ja alle treue Hörer und mit 700, also wenn da jeder von euch irgendwie einen Kommentar drunter schreiben würde, das wird auch einfach den Rahmen sprengen, alles vorzulesen.
Aber das war so das Wesentliche, also vielen Dank für eure Beteiligung. Ja, wie heißt denn jetzt überhaupt die heutige Folge?
Singularity im Englischen.
Im Deutschen Cassandra. Dieses Mal finde ich sogar, ja, beide Bezeichnungen okay. Manchmal ist es ja so, dass dann, oder meistens, die Deutsche etwas schwächer oder merkwürdiger formuliert ist, aber kann man auch so machen, finde ich jedenfalls.
Ja, es geht ja um Cassandra, aber hier, weil das fällt mir jetzt erst auf. Ne? Also Cassandra ist, glaube ich, nämlich der bessere Titel, weil Singularity heißt hier, ich guck mal gerade, mit Singularität ist ein unendlich kleiner, unendlich dichter Punkt gemeint. Also das, und auf den ersten Blick scheint ein schwarzes Loch tatsächlich so etwas sein zu müssen. Das klingt aber nach einem Aber. Liegt aber, das wissen wir derzeit nicht, einer Singularität. Ja, also man ist sich da wohl nicht so ganz einig, ob ein schwarzes Loch. Ich bin hier bei Science Blocks.
Vielleicht könnte man sagen, Cassandra würde eher so die Main Story beschreiben und Singularity wäre dann dieser kleine Nebenplot.
Also, ja, wobei der Plot eigentlich, also was hat das schwarze Loch mit der ganzen Story? Also überhaupt eigentlich nichts. 7.4.99.
Genau. Da hast du recht. Und in den USA 97. Und zur Quote noch, sonst vergessen wir das vielleicht. Hathor hatte ja vor 2 Wochen, sage ich mal, 1,5 Millionen. Das waren 11,8% Sendeanteil. Heute ist es gestiegen auf 1,79 Millionen Zuschauer. Und das sind 14,3%. Also Hathor kam wohl gut an.
Vermutlich wegen der Bondage-Karte.
Das wird der Grund sein, wahrscheinlich. Ja. Ja, die Folge hat uns geschrieben Robert C. Cooper. Und Regie auch ein alter Bekannter, Mario Azopardi.
Genau, den haben wir zuletzt in Bloodlines gesehen. Also, was heißt gesehen? Wir haben ihn nicht gesehen, aber
wir haben geahnt, dass er hinter der Kamera irgendwo dabei ist. Ja, ach so, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Du denkst auch gerade daran, merke ich an deiner Meldung. Wir haben jetzt für diese Folge und die nächsten 2, hattest du gesagt?
Ich glaube, es waren die
2 oder 3, kein deutsches Skript. Nur, dass ihr einfach
informiert seid. Ich guck mal gerade. Cassandra-Vergeltung, Enigma. Das nächste ist die 17 im ewigen Eis.
Genau, aber ist jetzt auch nicht so wild. Die Handlung, ihr habt die Folge ja wahrscheinlich auch gesehen. Und so können wir da ja auch so durchgehen. Haben wir ja auch schon öfter gemacht. Ja,
also ist Clemens diesmal die Koryphäe, was das angeht, wenn die Übersetzungen scheiße waren. Ich habe halt das englische Transkript und die englische
Folge. Ich habe es auch nur durch einen Übersetzer gejagt und dann 1 oder 2, 3 Kleinigkeiten ergänzt, aber Wahnsinn,
ja. Ja, okay, aber du hast
ich hab's auf Deutsch gesehen, also, genau.
Achso, wobei, ja, stimmt, dir fällt das nicht auf.
Du hast
ja wirklich, du
übersetzt, ich übersetze es und
ja mit Google Translate und dann guckst du die
Folge. Manchmal ergänze ich dann oder lösche ich diese Übersetzungen und ergänze dann das wirklich Gesprochene, aber das ist zu viel Arbeit einfach bei so einer Folge alles das zu machen.
Ja, so ein Transcript ist eine Heidenarbeit. Ja. Ich schiebe das momentan auch vor mich her für ein anderes Podcast-Projekt. Muss ich einen jetzt nicht so dialogreichen, nennen wir es mal Film, transkribieren.
In Anführungszeichen, aber,
ja. Ja, bis dato habe ich mich da irgendwie gescheut vor, die Arbeit auch irgendwie anzufangen.
Genau, ja, dann können wir ja anfangen mit der ersten Szene. Wir sehen T'Alk, Daniel und Sam, Jack, alle sind da in Ausrüstung. Genau, das Tor hat sich da geöffnet, das Stargate. Und Jackson meint dann, ja, wir werden jetzt hier irgendwie diese Sonnenfinsternis irgendwann sehen. Wann beginnt das denn? Ist das irgendwie dann schwarz und ein Loch? Ja. Und O'Neill meint, ja, das könnte dann ein schwarzes Loch sein. Ja, Jackson fragt da irgendwie nochmal nach und die Carter fährt ihm etwas so in die Parade und meint, ja, du hast recht hier, also man kann das nicht wirklich sehen, also diese Singularität, sondern eben Licht kann ihr natürlich nicht entkommen, weil es heißt ja schwarzes Loch. Ja, da gibt es Totalitätsphasen, so wurde es hier übersetzt, der Sonnenfinsternis, eben das würde man dann sehen.
Ja, dazu muss man ein bisschen was erklären. Also von wegen, es geht wohl darum, dass da ein schwarzes Loch ist. Wobei interessant, das, was Daniel gesagt hat, ist ungefähr genau dasselbe, was Jack später an T-Rex sagt.
Ja, das
ist fast wörtlich genau dasselbe. Hier geht es wohl darum, dass sie einen Planeten gefunden haben, der in der Nähe eines schwarzen Loches ist und das schwarze Loch frisst wohl die Sonne auf. Und jetzt gibt's irgendwie eine Sonnenfinsternis und dadurch kann man halt die Sonne ja nicht direkt beobachten. Ne? Wobei, die haben dann Teleskope aufgebaut. Also mit Technologie sollte das auch so möglich sein. Warum die jetzt unbedingt auf eine Eclipse warten, weiß ich nicht. Aber sie wollen natürlich dann gucken, wie die Protuberanzen dann, also die Sonne Materie dann ins schwarze Loch gezogen wird, was du halt in Form einer Sonnenfinsternis halt besser sehen kannst. Du kannst direkt in das Objekt gucken, siehst die Protuberanzen, die dann da, wobei das heißt, glaube ich, gar nicht dann Protuberanz. Protuberanz ist ja das, was normalerweise so von der Sonne ausgeschleudert wird, ob ein Absaugeffekt durch ein schwarzes Loch auch Protuberanz wäre.
Ja.
Na egal, sie wollen auf jeden Fall diesen.
Genau. Und die sind ja auf diesem Planeten dort und gleich hier am Anfang schon einige Bemerkungen zu Fehlern, denn es ist wohl so, ist mir auch nicht aufgefallen, aber die Captain Carter hat ihr Erdabzeichen auf der falschen Schulter. Ich habe da nicht drauf geachtet, aber scheint so zu sein.
Achso, das fällt mir
erstmal. Mir auch nicht, also das sind so Kleinigkeiten, deshalb nur sei nur erwähnt.
Das stand bei IMDb drin?
Das hatte ich gar nicht gesehen. Kann auch woanders gestanden haben ich weiß gar nicht, aber irgendwo. Ich habe ja noch andere Seiten irgendwie, da stand sowas.
Na, weil ich schreibe mir die Sachen
immer direkt. IMDb, die schreibe ich auch immer mit und dann gucke ich noch weiter, weil da gibt's immer noch, da steht halt manchmal nicht alles. Ja, und O'Neill, wie sagt man das, der O'Neill irgendwie ist jetzt anscheinend Fachmann hier für Sonnenfinsternissen und will das irgendwie so erklären, meint auch, ja, das ist irgendwie aufgrund der Gravitation und so weiter. Ja, der Daniel dann, jetzt könne er verstehen eben, dass diese lokale Bevölkerung da Angst vor so etwas hat, also Unbekanntes, und die dann nochmal, ja, das ist eben astronomischer Begriff, und Carter dann weiter, ja, sie glauben doch nicht hier, dass der Colonel ein Teleskop auf das Dach da, also auf sein Dach zu Hause gepackt hat, nur um da die Nachbarn zu beobachten, das fand ich auch sehr witzig. Dann sehen wir auch so ein Schild, also die sind hier auf diesem Planeten.
Ja, stopp. Du hast was vergessen. Und zwar, davon wegen Carter fragt ihn ja, ne, Daniel ist ja überrascht darüber, dass O'Neill das irgendwie weiß, dass es ein Aggression Disc ist. Und Carter erklärt ja dann von wegen, hey, der hat das Teleskop nicht zum Spaß da oben auf dem Dach. Und dann, ne, du glaubst doch nicht, dass er das nur zum Nachbarn beobachten da draufgestellt hat. Und O'Neill dann so ein paar Sekunden später so mehr zu sich selber, eingangs nicht.
Stimmt.
Das ist aber auch geil. Aber an der Szene sowieso, von wegen, dass Jack mal mehr weiß oder mindestens gleich viel weiß wie Daniel, das ist das erste Mal in dieser Serie.
Also, das ist eine umgedrehte Tatsache irgendwie.
Die gehen dann durchs Sterntor und dann kommt es zu so einem Szenenwechsel. Genau. Wir sind auf einem Planeten, den sie Harka getaucht haben.
Wird auch nie erwähnt, glaube ich, oder?
Vermutlich. Das steht auf dem Schild drauf. Ich gehe mal davon aus, normalerweise bezeichnen die das ja immer als mit diesem PX, P3X, was auch immer, ne? Und ich gehe mal davon aus, dass es da ist, da eigentlich eine indigene Bevölkerung gibt, dass die Leute selber ihren Planeten.
Das
Das ist so wie Chulak. Ja. Chulak hat ja auch eine Bezeichnung P3X irgendwas, ne? Und so heißt Chulak von der lokalen Bevölkerung, also die lokale Bevölkerung wird den Planeten Harka nennen. Und in dem Fall, Sie sehen ein Schild, da steht drauf: Welcome to Harka Project 169 Douglas MacLean. Das ist eine, so heißt die Basis dann wohl, Memorial Observatory. Das ist der Art, das ist der Name Douglas MacLean, ist der Art-Direktor bei SG-1, also das ist ein Tribute an ihn. Und warum da auch immer SG-7 draufsteht, was ja eigentlich für den Planeten oder so völlig uninteressant ist, aber okay, drunter steht noch die Planetenbezeichnung PX8987.
Da habe ich auch noch was zu.
Ja, es stimmt aber nicht.
Nicht? Okay.
Du kannst es ruhig sagen, da stand,
weil da stand irgendwie, dass das Team das als P3X987 bezeichnet. Also eben die 8 zu einer 3 macht, ja.
Ja, aber das wird okay. Nirgendwo erwähnt. Also ich weiß nicht, wo sie es her hatten. IMDb hat das zwar behauptet, aber ich habe danach gesucht im ganzen Transcript. Ich habe auch im die Folge ja geguckt. Das wird nirgendwo erwähnt. Also wenn, haben sie es irgendwo auf dem Computer abgelesen, aber das kann eigentlich auch nicht sein, weil wir starten ja im Sternentorraum und nicht oben in der Beobachtungslounge. Also ich weiß nicht, wo sie diese Info her.
In einer alten Drehbuchvariante vielleicht. Keine Ahnung.
Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieses Schild ist noch weiter, geht noch weiter, affigerweise weiter. Da steht nämlich auch drauf, wer denn das kommandiert? John Smith. Wo ich mir dann denke, warum schreibe ich denn da drauf, wer denn da gerade der aktuelle, dann musst du ja so, weißt du, wie beim Baseball, da haben die ja diese austauschbaren Dinger, diese Pappschilder, die du dann drauf machst, wenn der Score sich verändert, ne? Now Commanding und dann der nächste Name.
Die machen sich Arbeit
da. Also, das irgendwie da drauf zu schreiben, macht überhaupt keinen Sinn, aber ist egal. Ja, sie laufen über so eine staubige Straße und Diak wundert sich ein bisschen, weil er hätte doch angenommen, dass jemand von SG-7 sie begrüßen sollte. Und ja, und ihr geht davon aus, dass sie wohl das Teleskop irgendwie für die große Show vorbereiten. Und als sie ein bisschen weitergehen, sehen die Teammitglieder dann einen Toten. Also ein ja, was heißt, sie wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es tot ist. Also sie sehen auf jeden Fall einen Körper auf dem Boden liegen an der Seite der Straße und eilen hinüber. Und ja, und ihr dreht die Person um. Und ja, der Mann ist tot. Der hat so, ja, wie soll man das sagen? Also, er sieht so ein bisschen aus wie Strahlenverbrennungen im Gesicht. Ne? Also, so rote Striemen und sowas. Also, er wurde nicht geschlagen, da ist irgendwas mit ihm passiert. Und ja, SG-1 weicht natürlich dann erstmal zurück. Und ja, O'Neill sagt dann, okay, good, alright, Mob 4. Im Englischen. Und MOP ist Military Operational Protective Procedure. Und gibt's so in verschiedenen Abstufungen. Also wie schützt du dich jetzt vor irgendwelchen Gasen oder Bakterien oder sowas? Da gibt's dann
so ein Stufenplan ist das praktisch.
Genau, ein Stufenplan.
Das hast du eben erwähnt, wie sie es hier in Stargate nennen. In echt bei der US Army heißt es nämlich Mission Oriented Protective Posture. Also etwas anders, aber ist eigentlich einfach nur ein anderer Name dafür.
Okay. Ja, es ist aber an dieser Stelle, IMDb hat sich da so ein bisschen selber widersprochen. Mob 4 wäre eigentlich Maske, Anzug, Handschuhe und entsprechende Stiefel. Aber das ziehen die ganzen Leute gar nicht an. Die ziehen sich nur eine Maske an und Handschuhe, glaube ich. Ja. Und das wird an einer Stelle bei IMDb als Mob 1 bezeichnet. Und an einer anderen Stelle, das hatte ich dann auch nachgeguckt, als gar kein Mob, weil es eine Stufe nur mit Handschuhen und Maske gar nicht gäbe.
Okay.
Also das ist aber auch das erste Mal, dass sie, glaube ich, irgendwas haben, dass die wirklich auch mal Schutzanzüge oder was auch immer anziehen und dass auch mal wirklich der Rucksack zum Einsatz kommt. Ansonsten haben die ja irgendwie immer nur ihre Waffen oder Ähnliches.
Stimmt, meistens.
Ja. Irgendwas in der Tasche. Ne, vielleicht mal eine Filtration, die du aus dem Rucksack glaubst, aber dass der wirklich irgendwie zum Einsatz kam. Jetzt sieht man mal auch, was da so ungefähr drin ist. Nicht viel, aber immerhin. Ja, die ziehen sich halt ihr Zeugs an und O'Neill holt sich, der hat ja den Toten angepasst, so ein verschlossenes Päckchen raus und im Transcript steht hier, das wäre Desinfektionstüchlein oder sowas. Das ist es aber nicht wirklich. Na, also er hat irgendwas, sieht so ein bisschen, ja, ist so ein Klumpen und der schäumt irgendwie gelblich, also ich weiß nicht, irgendwie eine spezielle Seife oder irgendwas, keine Ahnung. Na, auf jeden Fall vermutlich was Desinfizierendes, ne? Ja, und O'Neill sagt dann auch, ne, zu Tiak und Daniel, die sollen sich das Dorf angucken und mal rausfinden, warum niemand diesen Typen vermisst hätte. Ja, und die anderen sollten halt mit ihm zum Observationsposten gehen und alright, move out. Carter und O'Neill gehen zum Observatorium, Daniel und Tiak gehen über die Felder in Richtung der Stadt des Dorfes und dann kommen wir zu einem Szenenwechsel.
Jack und Sam sind jetzt in diesem, von dieser Sternwarte oder Observatorium, dem so ein Metallraum dunkel. Jack hat natürlich die Taschenlampe angemacht und sie durchsuchen dort die Räume. Ja, da sehen wir auch jetzt dieses große Teleskop und Computer waren es. Ja, und Carter fragt sich eben, wo denn alle hin sind. Ja, sie gehen dann in eine Halle, öffnen die Tür und da sieht man jetzt dieses, ja, vorhin angeteaste SG-7-Team und die sind aber alle tot und ja, liegen da in ihren Feldbetten. Daniel kommt dann auch schreiend im Hintergrund angelaufen. Ja, Jack, Jack. Ja, wir sehen dann hinter Jack ihn eben, alle seien tot, sagt er, und keiner habe überlebt. Dann war der Vorspann.
Und wir sind natürlich wieder an einer anderen Stelle. Diesmal sind wir in einer Baracke auf HK. Also das kriege ich später raus. Und die wurde wohl umgebaut. Also es scheint ein bisschen Zeit vergangen zu sein. Und das ist auch das größte Ding, woran ich mich hier direkt am Anfang drüber ärgere. Also die haben irgendwie so einen dicken Terminationseingang gemacht, ne? Also wo du dann besprüht wirst. Und ja, da kommt dann Dampf, irgendeine chemische Lösung und so. Das kennt man ja aus solchen Filmen, ne? Dass die Leute dann desinfiziert werden. Und drin wartet Dr. Fraser auf sie. Ne? Die war natürlich nicht mit. Und das heißt, es ist ein bisschen was Zeit vergangen. Also mittlerweile kamen wohl ein paar Wissenschaftler dann daher mit entsprechender Schutzausrüstung. Die haben diese Baracke umgeändert, ne, damit dann die Leute, auch wenn sie von draußen kommen, da drin dann sicher sind. Was ich mich an dieser Stelle überhaupt übrigens wundere, man sieht natürlich, dass das direkt nacheinander aufgenommen worden ist. Dadurch, dass Dr. Fraser nun da ist, weiß man, es ist Zeit vergangen. Die haben ja Zeit gebraucht, das alles umzubauen, ein Labor aufzubauen und was nicht noch alles, diese Desinfektionsgeschisse darüber zu bringen. Aber die haben nacheinander gedreht und das sieht man auch ganz deutlich, denn SG-1 ist wohl draußen gewesen mit ihren regulären Uniformen und die haben halt nur die Gasmaske und die Handschuhe an. Und das bedeckt halt nicht den kompletten Körper und wenn du dann mit so einem chemischen Reinigungsmittel dann dich besprühen lässt, das könnte
unangenehm sein.
Vielleicht eher ein bisschen unangenehm werden. Na, also da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können, aber
ist übrigens auch der erste, ich hätte jetzt fast Auslandseinsatz von Fraser gesagt, also der erste Einsatz außerhalb der Erde von ihr.
Ja, Fraser sagt dann, hey, sie hätten den ganzen Komplex dekontaminiert und fragt danach, wie viele Tote sie denn gefunden hätten. Und Carter sagt dann, ja, ungefähr 1000. Ja, Fraser wundert sich dann so ein bisschen, warum man sie nicht benachrichtigt hätte oder ne, irgendeine Warnung, dass da was passiert oder so. Und O'Neill sagt, ja, keine Ahnung. Daniel, ja, das ist wohl alles relativ schnell passiert. Und Carter geht davon aus, dass sie vielleicht noch ein paar Überlebende finden könnten und dass man nach denen suchen sollte. Und Fraser lehnt da erstmal ab und sagt, ja, wir müssen euch erstmal untersuchen und ja, das könnte man in den Baracken machen. Ne? Also sie wendet sich an O'Neill, Colonel. Sie haben erzählt, dass sie einen von diesen Toten angefasst hatten, bevor sie die Handschuhe angezogen hatten. Er bejaht das und sagt dann, er hätte sie aber danach gewaschen und sagt, Fraser, nee, du als erstes mitkommen. Daniel macht dann natürlich wieder Panik, weil er fängt mal wieder an zu niesen und alle gucken ihn entsetzt an. Das ist heutzutage wie bei den Corona-Zeiten, ne? Du sitzt irgendwo, wartest in der Schlange oder so und hinter der niest einer und alle gucken ihn entsetzt an, als hätte er die Pest. Und O'Neill fragt dann Allergien, ja, richtig, ja, ja. Und fragt auch Fraser, ja, ist das so? Und sie sagt, ja, ja. Was ich interessant finde, dass die allen Ernstes da jetzt, wir haben ja gerade festgestellt, die müssen da länger sein. Das, das wird ja auch vermutlich mindestens mal ein paar Stunden dauern, bis du mal so ein Labor da aufgebaut hast. Mindestens, wenn nicht sogar eher Tage. Und dann kommt die ein paar Tage später erst auf die Idee, den guten Jack zu untersuchen oder da den Rest vom Team, da ob die sich irgendwas eingefangen haben.
War keine Zeit dafür, für sowas.
Ja, genau. Dr. Fraser ist selber hingegangen und hat natürlich alles aufgebaut.
Das war SG-42.
Er hat dann einen großen Rucksack gehabt und hat dann das ganze Ding umgebaut. Ja, klar. Okay, wir kommen zu einem Szenenwechsel.
Wir sind jetzt an einem Feldweg dort. Ja, SG-1 hat jetzt mittlerweile diese ganze Biohazard-Ausrüstung an, also in Gelb. Man kennt es. Ja, die laufen dort lang, aber ohne Tialk. Ja, Carter meint eben, man solle jetzt diese Leichen kennzeichnen. Jeder nimmt dann so rote, längliche Schilder mit, weiß ich gar nicht, was da drauf stand, irgendwelche, ja, so eine Nummernkennung. Ja,
aber das ist etwas, was ich mich gewundert habe. Sie haben ja diese Dinger und fangen ja dann an, da irgendwelche Toten mit diesen Dingern zu taggen. Was mich an dieser Stelle gewundert hat, wozu machen die das? Also mal zählen ganz ernsthaft,
vielleicht?
Auf so einem Schildchen steht ja normalerweise auch mehr. Ja. Ne? Wenn man heutzutage sich irgendwie einen Krimi anguckt, ne, am kleinen C hast du dann so ein Schild. Da steht ja aber auch normalerweise irgendwie was drauf, im Sinne von, ne,
männlich,
vielleicht das Alter.
Und hier war es nur eine Nummer oder eine Bezeichnung. Ja.
Genau. Also das macht an der Stelle überhaupt gar keinen Sinn. Wofür? Na, also du müsstest das Ding ja eh später noch ergänzen. Und warum sollte das Militär hingehen und die Zivilisten da einsacken? Also von wegen, da gibt's vermutlich deutlich besser geeignete Menschen für. Ich hätte jetzt gesagt, wo sie erst am Anfang von Taggen geredet haben, dass sie halt hingehen mit so Fahnen oder
so. Ach so, ne? Ja, so tatortmäßig.
Wir markieren einfach die Stellen, wo die Leichen liegen, damit die besser abtransportiert werden können.
Ja, stimmt, das hätte mehr Sinn gemacht, weil diese kleinen roten Bändchen zu sehen, schwierig.
Ja, muss ja hinterher trotzdem wieder alles absuchen, also um die Leichen dann zu finden. Toll, dass sie getaggt sind, aber...
Jackson meint, okay, sie wussten wohl, dass das passiert und Carter so, also du meinst hier die Ureinwohner? Die haben wohl Daniel gesagt, als man da vor 3 Monaten eintraf, dass da irgendwie mit der Dunkelheit die Apokalypse käme Und das wäre wohl ja in ihrer Mythologie so eine große Sache. Ja, mit dieser Sonnenfinsternis wäre das. Und ja, da würden sich eben die Bevölkerung Sorgen machen. Und nun sehen wir eben diese Leichen auf dem Boden und markieren sie. Ja, interessanterweise ist auch anscheinend bahnt sich auf diesem Planeten, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich musste mir das dann nochmal anschauen, eine Zombie-Apokalypse an.
Achso, das hatte ich hatte es bei IMDb gelesen, aber ich hatte jetzt nicht...
Eine blondhaarige Leiche, ich glaube eine Frau, man erkennt es nicht so gut, aber die bewegt gleich ihren Kopf und da habe ich natürlich was vorbereitet, macht sich super in einem Podcast so visuelle Sachen, ne? Genau, nee, und zwar, ich habe es jetzt nicht vom Deutschen, sondern von der US-Version den Timecode für euch, das ist die Minute 5:57, wo die eben da alle entlang gehen und da fängt es an und da sieht man dann kurz danach, wie dieser Kopf leicht sich bewegt.
Ja, Apokalypse halt, da gibt's auch Erdbeben.
Das könnte sein.
Starker Wind, vielleicht ist das die Gravitation vom schwarzen Loch.
Jetzt macht alles einen Sinn hier.
Genau, da sind die Haare einfach zu lang, die werden dann angesaugt.
Also. Genau. Sam markiert etwas, das wie eine Frau aussieht, ja auch nett hier, wie es hier im Transkript steht. Und ja, dann, ich glaube, das ist sogar diese Frau. Und dann sehen wir so eine kleine Hand, kurz wie diese aus dem Gras dahin schnellt und diese rote Markierung da schnell abreißt oder wegnimmt.
Interessant, wo hast du das denn mit der Frau her?
Oder das wurde mir falsch übersetzt, kann auch sein.
Ja, aber da deutlich falsch, weil im englischen Transkript steht, Carter clips one tag on the body of a teenage boy.
Boy, okay. Oder ich habe einfach Frau geschrieben, keine Ahnung. Eine
blonde Frau, die da raus wurde, ist schon eine tolle Übersetzung. Shame on you, Google. Teenage boy zu blonder Frau.
Das ist doch
Frau.
Alles okay. Mensch. Egal, alles ähnlich. Ja. Carter meinte, hier, hallo, können Sie mal hier rauskommen, wer ist denn da? Jack, Tiag und so bemerken Sam eben, wie sie da mit diesem Gebüsch spricht. Ja, also ist schon gut, Colonel, hier, da ist jemand im Gebüsch und möge hier herauskommen. Und Herr O'Neill, zeig dein Gesicht, sagt O'Neill nämlich zu Tiag. Auch eine sehr tolle Anweisung. Versuch freundlich auszusehen.
Ja, so, ja. Ja, das ist auch interessant ist auch hier wieder das Englische. Also das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Und ihr Carter sagt nämlich, Colonel, there's someone in the bushes and they won't come out. Also sie hat eine Person gesehen, redet aber dann von im Plural. Ja. Also das ist auch irgendwie merkwürdig. Ja, aber T-Rex soll sein Gesicht zeigen, ne? Die anderen haben ja Masken auf. Er ist ja durch den Symbionten geschützt. Ja. Und aber auch geil, ne? Von wegen try to look friendly, hat es ja gerade erzählt. Und das Ergebnis ist so, es funktioniert so gar nicht. Ist komplett in die Hose. Das sah so ein bisschen so aus, keine Ahnung, so Joker-mäßig. Weißt du, so die Mundwinkel da krampfhaft nach oben gezogen.
Dazu kommt es nämlich jetzt, denn unser Tieralk geht eben dieser Anweisung nach, geht da in dieses Gebüsch oder die Sträucher und ja, da ist wohl ein Mädchen, was dort sich versteckt. Ja, Tieralk meint, hier, wir tun dir nichts, komm bitte heraus. Er streckt seine Hand aus, sie nimmt auch ihre Hand und Tieralk lächelt da sehr übertrieben breit, also das sieht eher verrückt aus, ja.
Ja, wobei, wenn man sagen muss, also sein Tonfall, also wenigstens im Englischen, ist richtig, richtig freundlich. We will not hurt you, please come out. Also wirklich, wirklich nett. Empathisch, einfühlsam.
Nur dieser Gesichtsausdruck also wirklich ist etwas schwierig vielleicht, ja.
Ja, der ist wirklich merkwürdig. Aber wir müssen noch kurz über das Mädchen sprechen. Das Mädchen, Cassandra, kriegen wir ja gleich zu hören, dass sie so heißt, wird gespielt von Katie Stewart. Sie hat gespielt einmal in der Serie Poltergeist, einmal in Outer Limits, Sarah Moore in Moore in der Series The Crow, Shadowcat in X-Men 2, also daher kennt man sie vielleicht auch, und ganz aktuell, also halbwegs aktuell von letztem Jahr, Vidaura in Altered
Carbon. Und The 100 Zoe Monroe habe ich gelesen, ja, auch eine Serie, ne?
Ja. Genau. Ja, also sie hat viele, viele Rollen gespielt. Also meistens was Kleineres, aber ja.
Und dann kommen wir zu einer neuen Szene.
Genau, Cassandra ist ja da jetzt an Tiags Hand und schauen sie alle an. Und ja, wir sind jetzt wieder im Observatorium, also in der Baracke. Die können sich hier irgendwie nicht so ganz einigen darüber. Im Transkript steht irgendwie Observatory Barracks. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da mehrere Gebäude gibt und dass es eine Baracke gibt. Ah genau, hier hatte ich das. Ne? Er lächelt ja irgendwie später noch. Und ich hatte mir auch geschrieben, sieht aus wie jemand nach einem schlechten Lifting. Ja, waren zu viele Kommentare, dann schiebt sich das Kommentarfeld immer so weit nach unten. Gut, wir sind in der Baracke und Cassandra sitzt auf einem Arzt, auf hier so einer Arztliege und ja, und guckt ein bisschen desinteressiert irgendwie, also blank face steht hier. Dr. Fraser und Carter untersuchen sie und die haben beide hier eine OP-Maske im Gesicht und Carter spricht auf die Kleine ein und sagt dann, ja, es ist okay, wird schon alles gut gehen, kannst du mich überhaupt verstehen und ja, du bist sehr tapfer und sie fragt dann Janet auch, ne, ob sie die Maske abnehmen könnte. Und Fraser sagt dann, ja. Aber interessant, ne? Sie sagt ja, also sie nickt, ne? Carter nimmt dann die Maske ab. Ist auch geil. Und sie sagt dann, I think that'll be okay. Ich glaube, dass das in Ordnung
das wäre. Merkt man sofort, ja.
Also, ja, nee, aber glauben ja. Heißt nicht wissen. Und bei so einem tödlichen Virus dann einfach mal, ach ja, ich sehe jetzt aktuell nichts. Nimm sie einfach
diese laschen Corona-Regeln dort.
Ja, ja, also in dem Fall, ich hätte auch drinnen erwartet, also mal ganz ernsthaft, ne, die haben eine Desinfektionskammer eingemacht, damit niemand das einschleust und dann holen sie ein Mädchen rein, was theoretisch diese Krankheit haben könnte und dann sind die einfach nur mit so Stoffmasken da drin, also ich hätte erwartet, dass sie dann wenigstens diese gelben Schutzanzüge alle anhätten, aber nee. Ja, ist egal, ne, also Fraser glaubt und dann wird dann halt die Masken abgenommen und ja, sie sagt aber interessanterweise, ja, sie glaubt, dass es sich um eine bakterielle Infektion handeln würde und dass sie nicht so nahe kommen sollte. Bakterielle Infektion. Ja, nee, das macht auch im Lauf der Folge überhaupt keinen Sinn. Also eine bakterielle Infektion, warum sollte die tödlich verlaufen? Dann nimmst du einfach ein Antibiotikum, bist du wieder heile. Also eine SG-7 hätte sowas bestimmt in ihrer Ausrüstung drin gehabt. Also Das ist eher schon ein Virus. Das sieht auch sehr so aus. Also wenn anfangen die Poren zu bluten und so ein Blödsinn. Also eine bakterielle Infektion kann das eigentlich nicht sein. Dementsprechend, es würden sich auch keine Leute anstecken, wenn es eine bakterielle Infektion ist. Ja, das geht ja eigentlich nur durch Körperkontakt. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Sowas wie eine Bindehautentzündung, die kannst du jemand anderen geben, indem du dir ins Auge fasst, jemand anderen die Hand gibst und der sich dann ins Auge packt. Aber ist bestimmt nicht, wenn er dem gegenüber springt. Das springt ja nicht auf den anderen über. Also das macht überhaupt keinen Sinn, dass die alle an einem Bakterium gestorben sein könnten. Ja, okay, Möglichkeiten gibt's im Wasser oder sowas. Aber trotzdem, wie gesagt, ein Penicillin sollte da locker flockig helfen. Egal, es ist in dem Fall angeblich eine bakterielle Infektion. Ja, Carter hat ihre Maske abgenommen und lacht das Mädchen an und sagt dann, ja, hier, das wäre schon besser. Und ja, ob sie ihr den Namen verraten würde. Aber Cassandra guckt weg, sagt nix. Und ja, Carter versucht dann wieder, ja, ist okay. Weißt du denn noch meinen? Ich bin Samantha Carter. Aber du kannst mich Sam nennen. Und ja, Cassandra fingert immer noch an diesem Tag rum, den sie den toten Jungen abgenommen hat. Und Carter antizipiert, was die Kleine denkt und sagt dann, ja, nee, Kleine, hier, du wirst nicht sterben. Und ja, leg dich doch einfach ein bisschen hin und ruh dich ein bisschen aus, ne? Okay. Und Cassandra legt sich dann auch wirklich hin. Also sie versteht sie scheinbar schon. Also wenn, wäre sie stumm. Aber verstehen tut sie halt alles. Ja, Carter versucht ihr den Tag abzunehmen, aber Cassandra will das nicht und hält dran fest und zieht die Hand dann auch zurück. Und ja, Carter gibt das dann aber auch auf. Klopft sie so ein bisschen auf den Kopf, ne, so liebevoll. Und Fraser hört man dann auch von der anderen Seite des Raumes. Und das kann nicht sein. Und Carter dann doch über, oh, sie ist infiziert und ist sie nicht. Und heißt er, ja, nee, also das ist auch eine doofe Frage. Also wenn man davon ausgeht, dass sie irgendwie total infektiöser, ja, ist egal. Man soll ja nur Abstand halten, wie bei Corona. Und nee, das wäre nicht so, sagt Fraser. Ja, was ist denn dann sonst falsch mit ihr, fragt der Carter. Und ja, Fraser hätte wohl Elemente, also Naquada bei ihrem Blut gefunden. Ne, so das Element, aus dem das Stargate ist. Und Carter fragt dann nochmal Naquada, ja. Fraser geht dann davon aus, dass das vielleicht der Grund ist, warum sie der Infektion immun gegenüber zu sein scheint. Ne, also das Naquada im Blut könnte die Infektion also verhindern. Also
bei Tiag dann.
Ja, bei Tiag ist es ja der Guault, der das macht. Ob das irgendwie mit Naquada gekoppelt ist, hat Tiag Naquada im Blut? Also hat ein Guault Naquada im Blut? An der Stelle auf jeden Fall. Ja, ja, ein Techniker gibt ihr einen Hefter und ja, sie guckt kurz rein und gibt den dann weiter an Carter, sie soll auch mal reinschauen. Und man geht ein paar Schritte in einen angrenzenden Raum, da sitzen Daniel und O'Neill und Dirk. Ja, Fraser fängt dann auch direkt an, ich habe ein paar schlechte Nachrichten und ja, ihr Team hätte wohl ein paar Proben genommen. Die ganze Gegend sei kontaminiert und es wäre im Wasser und im Boden und die Bakterien scheinen nicht airborne zu sein, was halt bei einem Bakterium auch Sinn macht, sonst wäre es ein Virus. Ja, es hätte aber die einzigartige Fähigkeit, in allen möglichen Environments, also Umgebungen, leben zu können. Ja, aber wie gesagt, hier sind immer noch Bakterien und wie gesagt, immer noch merkwürdig, dass SG-7 da, also ich weiß es nicht. Und ja, Fraser sagt nochmal, ja, von hier, Daniel, du und die anderen werden alle in Ordnung. Und Tiag fragt dann, erkundigt sich nach dem Mädchen und Fraser sagt dann, nee, die hätte nichts. Und ja, sie hätte auch einen Ultraschall gemacht, um herauszufinden, ob sie nicht mit einem Guault infiziert sei, aber dem wäre auch nicht so. Und ja, O'Neill bestimmt dann, dass sie dann mit denen, mit dem SG-1 irgendwie wohl zurückgehen sollte, also zur Erde. Und hat erkundigt sich dann, ob das in Ordnung wäre, wenn man ein bisschen länger bleiben würde. Man wäre ja irgendwie sicher. Und Neil fragt dann, was soll denn das, Captain? Und Carter dann, ja, hey, cool, hier, da gibt's ja noch die Eclipse in einem Tag und das wäre die einzige Möglichkeit, das schwarze Loch irgendwie zu fotografieren mit dem Teleskop, was man ja nicht kann. Ne, das haben wir ja am Anfang schon erklärt, das würde ja alles schlucken. Also man könnte halt, also der Dialog ist einfach nur falsch. Also sie wollen dann gucken, ne, wie dringt die Masse in das schwarze Loch ein oder wird von der Sonne abgesaugt. Aber sie sagt hier halt, ne, von wegen, wir können das schwarze Loch dann fotografieren. Nein, können sie nicht. Ja, sie, das würde wohl den Weg der Menschheit verändern und ja, ob man nicht bleiben könnte. Und ja, Cassandra kommt dann an und nimmt Carter am Arm, hält sich so ein bisschen versteckt hinter ihr und guckt dann immer so ein bisschen vor. Und ja, und ihr bestimmt dann aber, nee, Carter, sie bleiben hier nicht. Und Tiag sagt, er bleibt, er wäre ja nicht in Gefahr. Das stimmt ja wohl, ne? Sein Guo-Ol schützt ihn ja und hier bestimmt dann auch. Ja, er selber würde auch bleiben und dann kommt es auch schon zu dem Szenenwechsel.
Wir sind nun beim Stargate dort auf dem Planeten. Eine Gruppe von Menschen, die halt alle diese Biohazard-Anzüge anhaben, gehen Richtung Tor und im Hintergrund ist Sam und eben mit dem Mädchen und jeder hält die Hand des Mädchens fest. Wieso steht bei mir eigentlich Danny? Wahrscheinlich Daniel, ne? Ja. Und also sie nähern sich dem Tor, aber das Mädchen bleibt dann stehen und ja, Carter fragt, ob eben alles in Ordnung sei und ja, ich halte auch deine Hand, okay. Ich weiß, es sieht irgendwie beängstigend aus, aber es macht wirklich Spaß, sagt sie ihr. Ist ja auch eine Lüge, ne? Die waren ja eigentlich immer gefroren, als sie da rauskamen oder sind da rausgestolpert aus dem Stargate. Aber gut, darf man hier natürlich nicht so sagen. Carter zählt dann runter, hier auf drei und dann zählt sie runter. Sie springen dann hinein in das Stargate und kommen natürlich auf der Erde wieder hinaus. Glücklicherweise ist dort auch so eine Apparatur aufgebaut, die da wohl dieses Spray da einfach...
Ja. Genau, Dekontaminationsgel oder was auch immer. An der Stelle aber, es ist noch eine kleinere Anlage als auf dem Planeten. Das ist auch sehr, sehr gut, ne? Also von wegen, du könntest die ganze Erde infizieren und dann, die laufen wirklich nur durch so ein bisschen Dampf durch und das war's dann. Ist auch super. Ja. Toll.
Aber immerhin etwas, ja. Bei anderen Ärzten wäre da gar nichts jetzt gewesen. Sie legen eben die Ausrüstung beiseite und ja. Sam hilft der Cassandra und ja, Stufe 1 der Dekontamination sei abgeschlossen und es ginge weiter mit Stufe 2. Ja, zwei Männer treten dann da heran und alles sei gut, sagt Carter und meint auch zu Cassandra, ja, das war doch gar nicht so schlimm jetzt, oder? Dann haben wir noch eine kleinere Szene das ist so ein Aufenthaltsraum, ein Gastraum, meine ich.
Ja, eine von den Gästequartieren, weil ist ja Bett drin. Man würde im Aufenthaltsraum eher nicht stehen.
Und Sam öffnet die Tür dort, dem Mädchen auch. Ja, hier sind wir, sagt sie. Also das Zimmer ist auch relativ kahl, militärisch, ne? Also diese Wand ist grau und ja, eigentlich ist da alles grau. Auch das leere Regal dort auch. Ja, eine Lampe steht da noch, ein Stuhl und ein Kleiderschrank. Alles militärisch grau. Ja, hier wirst du eine Weile bleiben, sagt sie ihr. Und sie führt auch aus, ja, ich weiß hier, das sieht nicht so schön aus, aber wir können das ja verändern. Und die Cassandra setzt sich dort auf das Bett. Ja, Carter sagt ihr, sie müsse jetzt eine Weile weg, aber das sei doch nicht schlimm, oder? Ich komme wieder. Sie will dann so weggehen, aber die Cassandra hält sie fest, also möchte da nicht alleine in diesem Raum bleiben. Ja, Sam versucht ihr so mit Händen und Füßen klar zu machen, dass sie beobachten würde durch diese Kamera, also dass sie nicht ganz alleine dort dann wäre oder falls was sei, könne sie dann schnell komm. Ja, die bleibt dann noch eine Weile und okay, also sie hat es wohl noch nicht so ganz verstanden, die Cassandra, und Sam setzt sich dann eben auch zu ihr auf das Bett.
Ja, oder will nicht alleine sein.
Genau,
oder
klar. Ist ja auch fremde Umgebung, alles.
Ja, und dann kommen wir auch zum Szenenwechsel. Wir sind im Briefingraum. Hammond schaut von seinem Monitor hoch und ja, man sieht halt, dass auf dem Monitor Cassandras Raum, mittlerweile ist das auch mit Postern vollgehangen und ein kleiner Tisch und ein paar Blumen. Man hat das Bett auch irgendwie neu bezogen mit irgendwie einem pinken Ding mit Beeren drauf. Und ja, Cassandra sitzt an dem Tisch und malt. Hammond stellt dann fest, ja, sie scheint mit Captain Carter sich angefreundet zu haben. Und ja, Daniel stimmt dem zu. Das Mädchen wäre halt verängstigt gewesen und wäre halt nicht schön dort gewesen. Und dann kommt die Frage aller Fragen, what happened? Und ich mir denke, hallo? Das weißt du nicht. Also, wie kommen denn jetzt die ganzen Soldaten und das ganze technische Equipment nach Harka?
Muss einer genehmigt haben.
Ohne, dass du das weißt? Ne? Also, da muss schon jemand mal mindestens einen Funkspruch durchgegeben haben. Hey, hier, große, große Infektion. Hier sind tausende Leute tot. Ne? Und dann hätte Hammond, also, dass er dann an der Stelle fragt, so von wegen, was dann halt viel, viel später ist, also Tage vermutlich später. So von wegen, was ist denn überhaupt passiert?
Ich war im Urlaub. Was ist hier los?
Ja, genau, genau. Irgendjemand hat meine Credentials, mein Passwort gewusst. Ja, Fraser erzählt dann, sie ist mittlerweile halt auch zurück. Das heißt, wir wissen jetzt auch wirklich, dass es wieder noch ein paar Tage später ist. Ne? Die war ja, ist ja auf dem Planeten eigentlich geblieben. Ja, Fraser erzählt 1432 Tote und ja, sie geht davon aus, dass man indirekt selber verantwortlich dafür sei. Und ja, es könnte sein, dass jemand von der Erde ein normales Bakterium mit zu dem Planeten gebracht hat und sich irgendwie mit was Lokalem verbunden hätte, also eine Mutation, die dann in einer tödlichen Variante ausgealtert sei, aber sie wissen es halt nicht genau. Ja, Hammond fragt dann, sind Sie sich absolut darüber sicher, dass Sie nichts davon mit hierher gebracht haben? Und Trish sagt, ja, ja, wir haben nichts davon, aber wir könnten vielleicht sogar eine Cure haben, also eine Heilmöglichkeit haben. Und Hammond sagt, was denn? Ja, das kleine Mädchen hat entgegen aller Möglichkeiten überlebt. Ja, vielleicht hat sie eine naturelle Immunität, die man vielleicht nutzen könnte, um auch andere tödliche Krankheiten auf der Erde zu bekämpfen. Und ja, Hammond erkundigt sich dann nochmal, warum hat das Teleskop-Team, also SG-7, nichts von dem Ausbruch dieser Krankheit überhaupt ermittelt? Und Daniel, ja, keine Ahnung. Die gucken dann alle auf den Monitor und auf dem Monitor sehen wir immer noch Cassandra. Und wir landen dann auch direkt in Cassandras Raum, eine ganz, ganz kurze Szene. Ja, Carter erkundigt sich bei ihr, hier willst du davon nichts, ne? Zeigt dann auf so eine Platte voller Hotdogs. Und ja, sie macht ihr dann auch vor, was man damit so alles tut. Ne? Also ne, das Würstchen in den Bun und ein bisschen Senf drauf und beißt dann einmal ab und sagt, na, hier, guck. Ja, Cassandra guckt sich das ein bisschen an und nimmt dann auch ein Biss von dem Würstchen. Also sie hat sich kein Brot genommen, sondern nur das Würstchen und malt dann einfach weiter. Ja, man sieht auf dem Bild eine kleine Figur, was wohl, also Strichmännchen halt, ne, was wohl ein Kleidchen anhat. Die Figur weint und Carter schaut sich das ein bisschen näher an. Ja, es liegen wohl unten auch haufenweise Leichen rum. Also das scheint wohl Cassandra zu zeigen, die weint und unten halt die ganzen Leichen. Und Carter malt dann künstlerisch großartig sich selber daneben.
Und das Mädchen kann viel besser malen, würde ich mal sagen.
Ja. Ja, genau.
Das hat
genau.
mich dann an diese The First Command mit erinnert, wo der T-Alk irgendwas malt, ne?
Ja, Carter redet ihr auf jeden Fall gut. Oh, na, hier, völlig okay, sieh doch, ne, du bist nicht mehr alleine. Und ja, Cassandra schaut sie an. Dann haben wir auch schon wieder einen Szenenwechsel.
Wir springen kurz in das Observatorium auf dem Planeten rüber. Jack sitzt da auf so einer Stufe und die zu diesem Teleskop führen. Und ja, Tirk am PC. O'Neill meint, ja, das macht Spaß. Nur noch 8 Stunden. Super, so. Also scheint sich da etwas zu langweilen, würde ich mal vermuten. Und Tirk meint, ja, ich verstehe dieses schwarze Loch immer noch nicht. Und O'Neill, ja, nun, ein schwarzes Loch ist dieses wirklich, ja, großes Ding. Also im Grunde ist es ein mächtiges Loch da draußen. Und Tirk, ja, verstehe. Und hier weiter dann, ja, was passiert ist, ja, also alles wird da eingesaugt, sogar Licht und deshalb könne man es auch nicht sehen. Ja, es wird einfach hineingesaugt. Tirk sagt, ja, danke. Und hier, ja, schon gut.
Ja, gern geschehen. Wobei, das ist, wie gesagt, wie am Anfang, ne, das mit dem großen Loch und sowas, das ist ja so ähnlich fast wie der Anfang. Aber interessanterweise, warum ist es jetzt plötzlich wieder der dumme Jack?
Ja.
Ich denke, der kennt sich damit aus. Jetzt druckst du da irgendwie rum und vor allen Dingen, dass Tirk das auch nicht kennt. Also ja, bitte, der war ein Jafar, der ist vermutlich auch mit, ne, der ist mit dem Raumschiff, mit der Apophis Raumschiff durch die Gegend geflogen. Vermutlich wüsste der eher genau, was ein schwarzes Loch ist, anstatt so ein Jack oder ein Mensch. Ne, die wissen ja rein theoretisch, was es ist. Ich glaube, so nah dran wie jetzt auf Harker ist man dem noch nie gekommen. Ja. Dementsprechend, also, ja, gute Frage. Aber wie gesagt, na, am Anfang sagt er noch Aggregation Disc und sowas und jetzt kommt er an, ja, das ist ein Loch, ein dunkles, also, warum ist Jack jetzt wieder dumm? Keine Ahnung, Nebenwirkung vom Virus, Bakterium. Wir sind wieder in Cassandras Raum. Interessanterweise, das Massakerbild hängt an der Wand. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt aufgehangen, aber okay, ganz viele Tote, naja, egal. Cassandra liegt auf jeden Fall auf dem Bett und ist am Schlafen. Carter sitzt da irgendwie neben, also sie liegt irgendwie mit dem Kopf, glaube ich, bei ihr auf dem Schoß, ne, und Carter streicht dem Mädchen durch das Haar und Daniel kommt dann rein und ja, er macht dann halt das typische Zeichen, ne, Daumen zum Ohr, kleiner Finger zum Mund, ne, also gibt irgendwie einen Anruf wohl. Sie nickt und will dann aufstehen. Cassandra erwacht dann auch und Carter kümmert sich, ne, wie geht's ihr? Und ja, sie müsste wohl kurz gehen, sie wäre aber nicht alleine, ne, und schaut dann zu Daniel rüber und ja, Daniel würde wohl die ganze Zeit hier bleiben und Daniel's going to be, wobei auch geil, im Englischen heißt es dann, Daniel's going to be here the whole time. Remember, Daniel? Weißt du, du hast es doch gerade gesagt. Weißt du, also an was sollst du dich denn da erinnern? Also, Daniel grinst ein bisschen, Cassandra guckt immer noch irgendwie so traurig und Carter spricht noch ein bisschen Mut aus, ne? Sie wäre sehr tapfer und ja, sie wäre zurück, bevor sie bis drei zählen könnte. Und Cassandra spricht dann aber auch das erste Mal und sagt dann, please don't go. Und ja, Carter und Daniel gucken etwas überrascht und Carter erkundigt sich dann nochmal nach ihrem Namen und sie sagt dann auch, hey Cassandra, und ein bisschen begrüßen und Carter sagt dann, ja, hier, hi Cassandra. Und Cassandra sagt dann, ja, sie hätte wohl irgendwie Schmerzen und ja, und Carter, wo denn? Und Cassandra tippt sich auf die Brust und wir wechseln in die Krankenstation.
Noch eine kurze Ergänzung, genau, sie erwähnt hier zum ersten Mal ihren Namen und somit den Folgentitel. Und im Deutschen sagen die tatsächlich nicht Cassandra, sondern Cassandra.
Ja. Ja, ist, ja, klar. Cassandra wäre der, der,
genau. Hätte man aber auch so lassen können, finde ich, weil der Name ändert sich ja in der Sprache nicht. Du heißt ja, wie du heißt. Aber gut, das typische Serienproblem.
Nee, das ändert sich schon. Also von wegen, ne, was ich weiß, wenn ich in England bin oder so, dann werde ich auch nicht mit Thomas angesprochen, Thomas, sondern mit Tom.
Ja, aber eigentlich.
Das ist ja völlig.
Ja.
Das ist völlig in Ordnung, solange es eine deutsche Variante gibt. Also es wäre jetzt anders, würde sie Cassandra heißen mit K. Ne? Das wäre wirklich Cassandra all the time, weil ne, das wird ja auch anders betont im Englischen, ein C und ein K.
So, wir sind wieder, also was heißt wieder? Zum ersten Mal. Wir sind im Labor des Stargate Centers. Die Casey, wie sie auch hier abgekürzt genannt wird, sitzt da auf dem Bett und Sam und Janet stehen da. Und ja, die Janet hört eben mit einem Stethoskop ihre Brust ab. Und es würde wohl so klingen, als ob da irgendeine Flüssigkeit in der Lunge wäre. Carter sagt auch nochmal, ja, sie hatte einen Schmerz beschrieben. Und ja, Sam und Janet gehen kurz etwas weg. Die Janet habe keine Ahnung, was sie sagen oder tun soll. Denn das letzte Blutbild von Cassandra würde einen Kaliummangel zeigen. Ja, sie wüsste eben auch noch nicht, wie es überhaupt dazu gekommen sei. Und wie dieser Wert zu niedrig werden konnte. Im Endeffekt könnte es eine Arrhythmie sein. Aber ja.
Ja, das wäre der Grund, potenzieller Grund für die Arrhythmie. An der Stelle übrigens wichtig, die Cassandra ist ja ein Gerätchen angeschlossen und sowas. Und das ECG zeigt irgendwelche Peaks an und das stand auch bei IMDb drin. Eigentlich wäre das eher ein Hinweis darauf, dass zu viel Kalium da wäre und nicht zu wenig.
Ja, also Carter meint, ja, jetzt sind sie sich sicher hier, dass sie diese Krankheit nicht hat. Bei mir steht jetzt MMHUM positiv.
Ja,
Ach, das hätte auch ein Fachbegriff sein können.
UHHM, also das, was wir im Deutschen halt M sagen, ja.
Es sei eben keine Symptome von einer bakteriellen Infektion. Und ja, Carter, okay. Sam geht dann zurück zu Casey und meint dann, okay, wir gehen jetzt hier wieder in das Zimmer zurück. Die Cassandra bedankt sich und sie beginnt dann zu gehen und dann die Casey stöhnt so und bückt sich. Also Carter fragt, ja, was ist denn jetzt hier los? Also sie wird wohl plötzlich ohnmächtig und Fraser, okay, dann legen wir sie hier auf den Tisch und ja, oh mein Gott, mein Carter, was ist hier los? Und Dr. Fraser stellt fest, eben unregelmäßiger Herzschlag, ein Herzstillstand wäre das jetzt nun, schlägt auch Alarm und schreit ins Telefon, ja, Code Blau im Labor, Code Blau. Carter fragt, was sie denn machen solle und die Janet beginnt da eben diese Wiederbelebung. Ein Sanitätsteam taucht auf, sie sagt nochmal hier, Kaliumineffizienz. Dann ist es so eben, die hat da diesen Monitor und einen Schlauch auch am Hals, die Casey und ja, die Schwester sagt da ja, Tubus bereit, Schläuche rein und dann eben hier diese Medizingespräche, Defi, ne, 60 Joule aufladen, komm schon und
ja. Die Szene, das habe ich bei IMDb gelesen, die Szene, ne, wenn man darauf achtet, sieht man es auch, wurde auch nicht in einem Stück geschossen, weil das ist je nach Szene, also ne, das ist ja so eine Aneinanderreihung von hier mal da und Shots, kurzen Shots, dass Cassandra stellenweise das Shirt offen hat, dann ist es wieder zu, dann ist es wieder offen, ne, also das hat man wohl ein paar Mal drehen müssen und ja.
Sie wird dann mit diesen Pedals halt geschockt, man versucht sie da wieder zu beleben, ja, ihr Körper reagiert da drauf, springt so etwas hoch vom Bett und ja, vom Monitor hört man so ein normales Piepen. Die Fraser möchte nun die Intensivstation auch benachrichtigen und dass da eben dieser Kaliumspiegel erneut überprüft wird. Sofort, die beginnt dann etwas, der Casey auch eine Infusion zu geben und man müsse jetzt, warte, oh mein Gott, eine Karte, ja, was ist denn jetzt? Und die Dr. Fraser eben sagt hier, ich brauche sofort das Röntgenbild von der Brust und ja, sie gibt das Stethoskop ab an Sam. Ich weiß nicht, hier hören sie. Und Sam setzt das Stethoskop auf und hört sich das dann selber an. Also es hört sich wie eine Maschine an oder etwas. Und ja, Carter, oh mein Gott, also da ist wohl irgendetwas in Cassandras Körper.
Ja, ja, wir haben hier zwei Auffälligkeiten. Und zum einen, da sieht man die Geräteschaften, auch wieder bei IMDb gesehen oder so, von wegen, da zeigt das Oximeter, also die Sauerstoffsättigung, zeigt über 100% an, was einfach nicht möglich ist.
Unmenschlich.
Ja, und dieses mechanische Geräusch, das klingt halt eher so wie so ein Wecker. Wir kommen da gleich noch zu drauf, aber im Hinterkopf halten, da gibt es ein mechanisches Ticken in ihrer Brust, was einfach keinen Sinn macht, aber da kommen wir gleich noch zu. Wir haben einen kurzen Szenenwechsel, wir sind aber immer noch in der Infirmary. Ja, Fraser hat mittlerweile hier ihr Röntgengerätchen und man sieht dann auch, was da drin ist. Und zwar ein rundes Objekt, und ja, irgendwie so um das Herz herum. Also hier steht irgendwie mit Tendrils, das sieht man jetzt nicht. Also sieht eher aus wie so ein Gitternetz, so ein groberes Gitternetz, was um ihr Herz liegt. Hammond und Daniel Carter und Fraser starren da alle drauf. Und Carter, ja, oh mein Gott, und Hammond, was ist denn das? Ja, Fraser, keine Ahnung. War aber 10 Stunden zuvor noch nicht da. Ganz kleiner Szenenwechsel. Wir sind diesmal im Operationssaal. Und Cassandra ist da auf dem Operationssaal, auf dem Operationstisch, ne, alles zugedeckt und ne, typische Sachen halt, ne, viele medizinische Geräte und ja, ne, hier, man ist wohl auf dem Weg, das Ding irgendwie zu entfernen. Oder sich das näher anzugucken, also entfernen glaube ich nicht, weil Dr. Warner, wir kennen diese... genau. Okay, diesmal gibt es ja auch keinen Guul zu entfernen, den man dann halt vergessen könnte oder so. Ja, Dr. Warner hat auf jeden Fall so eine, wie nennt sich das denn? Das ist irgend so eine
Hier Sonde? Steht Endoskop bei mir.
Ja, genau, Endoskop, ja, Scope. Und das führt er dann irgendwie ein und ja, man sieht dann, ne, kommt Cassandra das Herz näher und man sieht das auf dem Bildschirm und Fraser, die üblichen Sachen, ne, Puls normal und Warner schiebt sich weiter und ja, der Herzschlag ginge hoch und Warner passt dann ein bisschen an, die Sicht an. Und man sieht jetzt dieses Objekt um Cassandras Herzen und Fraser, hey, das sieht irgendwie, ja, als ob da Teile von organisch wären und so. Warner, hey, ich werde noch ein bisschen weiterschieben und dann werde ich auch direkt eine Biopsie durchführen. Ja, Cassandras Herzschlag erhöht sich und Fraser fällt das auch auf und sagt dann auch, ja, der Puls leckt jetzt bei 140. Interessanterweise, das stand dann auch bei IMDb, so viel Medizinkenntnis habe ich jetzt auch nicht. Auf dem Bildschirm ist aber zu sehen, dass der Blutdruck 140 genau, das ist, nicht der Puls. Ja, Warner sagt dann, er würde ein bisschen an dem Ding rumkratzen, um ein paar Samples zu bekommen und Fraser, ja, hier, nee, wir müssen aufhören. Und nee, Warner, das
nur ein bisschen noch.
Ja, da hätte er das mal bei Kowalski gesagt.
Die Sekundlichkeit.
Noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, Cassandras Herzschlag erhöht sich noch weiter und dann Nulllinie. Ja, Warner zieht dann das Endoskop wieder zurück und befiehlt dann, ja, hier, los, dann einmal den Defi und ne, laden und clear und was auch immer, auf jeden Fall diesmal Cassandras Herzschlag, nachdem die Sonde entfernt worden ist, kommt von selber zurück. Und Fraser bestätigt das dann auch, ne? Warten. Der Puls ist jetzt wieder normal. Und dann kommen wir zu dem Szenenwechsel.
Eine mini kleine Szene. Stargate ja im Gang irgendwie. Janet und General Hammond gehen dort entlang. Und Janet meint eben hier, dieses Objekt in Cassandra würde die Fähigkeit haben, eben das Herz zu stoppen sofort. Und Hammond dann, ja, kann man das irgendwie entfernen? Sie antwortet dann, naja, sieht wohl nicht so aus. Also jedenfalls nicht, ohne sie zu töten dabei. Dr. Warner habe es eben geschafft, einige Proben zu besorgen. Und man hoffe dann, die Ergebnisse dieser Analyse dann, dass man dann irgendwie mehr über dieses Objekt sagen könne. Und ja. Hammond bedankt sich und wir sind in der neuen Szene in diesem Gästequartier. Ja,
noch zu der Szene kurz. Natürlich könnte man das entfernen. Ne, was ich weiß, du musst Cassandra ja theoretisch nur eine Herz-Lungen-Maschine anschließen, das Herz entfernen, das Ding abmachen und es wieder einsetzen. Also das ist zwar eine Mega-Operation, aber gehen tut das schon.
Bestimmt riskant.
Ja, ja klar. Wobei, weniger riskant, als wenn du ein Spenderherz hast, weil das ist dein eigenes. Dein Körper wird es nicht abstoßen. Ist halt bloß noch ein bisschen aufwendiger, als jetzt einfach irgendwie ein Endoskop einzuführen, ein paar Mal Klick-Klick zu machen und ist es irgendwie weg. Man zieht es dann raus.
Die Casey liegt jetzt nun im Bett. Hat ein bisschen Schweiß auf dem Gesicht und vielleicht schlecht geträumt und wacht auf. Auch interessant, ne, nach diesem hier Herzstillstand-Geschichten und Geräte in diesem Raum, die ist an gar nichts angeschlossen. Also ich weiß nicht, ob das medizinisch so gemacht wird, wenn man einen Herzinfarkt hatte. Wahrscheinlich nicht, würde ich mal behaupten.
Ja, sie gehen ja davon aus, dass das Gerät ist, was das trotzdem macht. Ja, solange man nicht dran rumfummelt.
Ja, und Cassandra fragt Mom, aber nee, es ist natürlich Sam und die erkundigt sich hier, alles okay mit dir? Ja, sie eben, ich habe von meiner Mutter geträumt. Tata, ja, du vermisst sie wohl sehr, ne? Und sie nickt und sagt auch, sie sei müde.
Ja, auch geil, weil sie hat stundenlang gepennt, voll Narkose. Ja. Oh, ich bin so.
Das sind dann diese Leute, man hatte Urlaub und da muss man sich nochmal eine Woche vom Urlaub erholen.
Ja, mindestens das. Ja, wobei in Corona-Zeiten geht das ja, aber da ist man ja nicht groß.
Carter meint, ja, dann ruhe ich halt noch weiter aus und dass sie sich keine Sorgen machen solle, alles werde gut. Wenn es besser, also ihr besser ginge, dann würde sie ihr wunderbare Dinge auf diesem Planeten zeigen und Cassandra ja versprochen und sie bejaht das. Ja, also so geheimhaltungsmäßig ist es etwas schwierig, diese Sache, aber naja. Die Casey hält ihre Hände da, also und will praktisch eine Umarmung und Sam macht es dann auch. Die Sam geht aus diesem Zimmer hinaus und dort ist dann auch Daniel schon auf einem Stuhl vor der Tür, liest etwas, erkundigt sich eben nach Cassandra und ihr ging es gut, sagt Carter, sie würde jetzt wieder schlafen. Der Daniel meint auch, ja, hier, wenn du möchtest, kann ich morgen mit ihr mich zusammensetzen für ein paar Stunden. Oder nee, wir sind okay, ich mach das hier schon alleine. Nein, danke, so nach dem Motto. Ich möchte das selber tun, sagt sie. Ja, der Jackson dann, okay, aber wie gesagt, das musst du nicht hier alleine durchmachen. Und Carter bedankt sich und geht dann weg. Ja, und dann haben wir eine Miniszene.
Genau, wir sind wieder auf dem Observatorium und auf Harker. Und ja, und ihr sagt, hey, es ist Showtime. Und dann klettert er hoch zum Teleskop und Tia gibt dann noch an, ja, dieses Team sind alle online. Und ja, die Eclipse wäre jetzt total. Neil guckt ja durch und sagt, wow. Wobei interessanterweise sieht man von der angesaugten Materie, die wollten ja eigentlich das beobachten, überhaupt nichts. Also man sieht eine typische Sonnenfinsternis. Sieht
völlig normal aus.
Auch noch nicht mal irgendwelche Protuberanzen oder ähnliches, also eine Sonnenfinsternis. Ja, wir sind zurück auf der Erde. Wir sind wieder im Labor. Carter und Daniel gucken auf das Röntgenbild und ja, hier. Da scheint, sagt Carter, da scheint irgendwie eine Fettschicht zwischen den beiden Seiten des Objektes zu sein. Also es scheint aus zwei Hälften zu bestehen. Da ist eine Fettschicht zwischen und diese Fettschicht würde sich wohl langsam auflösen. Ja, und Daniel kommt ja, ne, was ist das Besondere? Und ja, Carter sagt, ich werde da ein bisschen mal experimentieren mit. Die eine Seite des Objektes scheint wohl eine Kombination zwischen, was war das, Kalium?
Ich glaube, ja.
Kalium und Eisen zu sein. Die andere Seite wäre wohl aus Naquada. Fraser dann, ja, ich weiß nicht, das Naquada in ihrem Blut, das Objekt könnte das irgendwie sammeln oder so. Wobei das auch schwachsinnig ist, wenn das vorher nicht zu sehen war auf irgendwelchen Checks. Also ich würde eher sagen, das ist mehr so von wegen, da ist irgendwas so Nanitenmäßiges in ihr und das baut das Objekt aus Material, was es im Blutkreislauf findet oder irgendwie sowas. Wobei das ja natürlich jetzt albern ist, ne? Wir haben am Anfang, deshalb komme ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen, wir haben am Anfang gesagt, man hört irgendwelche Klickgeräusche und das sieht nicht nach einer mechanischen Apparatur aus. Das ist halt wirklich nur so ein Gitternetz, was um das Herz herum liegt. Also da ist nichts Mechanisches dran, da bewegt sich nichts. Na, also was da auch immer klicken sollte, ich weiß es nicht.
Soundeffekte.
Vielleicht die Eieruhr, die anzeigt, wann das Ding dann endlich mal fertig ist. Ja, Carter geht nochmal drauf an, ne? Ja, hier, ne, Kalium wäre irgendwie das aggressivste Alkalimetall auf der Erde und kombiniert mit einer kleinen Konzentration von Naquada und ja, Daniel lässt sie aber auch gar nicht aussprechen, sagt dann, ja, das klingt aber nicht so gut und Carter hat das Experiment aber auch schon vorbereitet. Wir sehen auf einem Monitor zwei Roboterarme in einem kleinen Raum und sagt dann, Carter erzählt dann, ja, der Raum wäre wohl im Sub-Basement, also noch unter dem letzten Level vom Stargate Center, wäre mit Blei versiegelt und ja, mal gucken, was denn jetzt passiert, wenn sie diese beiden Objekte zusammenpappen würde. Ja, Carter gibt ein paar Computer-Kommandos ein und Daniel guckt weiter auf den Bildschirm und fragt dann, wo sind denn die Samples? Und Carter sagt dann, ja, hey, hier, das sind mikroskopische Partikel. Ja, die Roboterarme kommen sich näher und da macht's Kaboom und ja, der Monitor geht aus. Ja, Fresh sagt dann, ja, die Anzeige ist off the scale. Gamma und Partikelstrahlung und Daniel wieder direkt der Schisser, der ist, oh, are we safe? Carter, ja, aber wir haben ein riesengroßes Problem und Daniel, ja, okay, wenn zwei mikroskopische Partikel das auslösen können, dann könnte das Objekt innerhalb von Cassandra eine nukleare Reaktion a million times bigger auslösen. Da komme ich nachher nämlich nochmal drauf. Ja, und dann haben wir auch schon wieder einen Szenenwechsel.
Zurück in dem Observatorium auf dem Planeten. Jack schaut eben in das Teleskop, relativ gedankenverloren und plötzlich schaut er sich, also sein Gesichtsausdruck, irgendwas ist dann da und Tirk schaut auch parallel auf dem Computer nach, also dann sieht man, rechts unten war es glaube ich so wie ein blinkender Stern in der unteren Ecke des Bildschirmausschnittes und das kommt auch irgendwie näher und ja, O'Neill fragt, was das denn sei, Tirk, ja, vielleicht ein Stern, sie zoomen dann da etwas heran und ja, noch sehen sie da auch nichts, aber nee, hier, das ist viel zu nah, um ein Stern zu sein. Es ist ein Schiff, und dann, was zum Teufel ist das? Und Tiag dann, ja, es ist eben hier ein Gua'uld-Schiff.
Ja, im Englischen sagen sie, es wäre eine Gua'uld Tech Vessel, aber zu sehen ist ein Mutterschiff.
Ja, genau, es ist ein normales Mutterschiff, ja. Wir sind nun wieder im Briefing Room auf der Erde im Stargate Center. Da ist Daniel und er meint eben, es könnte wohl hier eine Falle sein. Die Gua'uld löschten alle, ja, alles Leben eben da auf diesem Planeten und bei dieser Anlage dort aus, außer eben diese Cassandra. Man ließ uns wohl hier glauben, es sei unsere eigene Schuld. Sie hätten wohl antizipiert oder gewusst, man würde das Mädchen dort nicht alleine, ja, zurücklassen und würde sie eben dann da einschleusen, in das Stargate Center. Und Carter dann, es ist wohl eben, als ob sie einen Weg für uns da entwickelt hätten, ihnen bei der Erschaffung des Gerätes zu helfen, nachdem sie durch das Stargate kam, und dann entdeckt man das erst, wenn es zu spät ist, so nach dem Motto.
Ja, wie Daniel denn jetzt an dieser Stelle auf die Gua'uld kommt, sie haben auf dem Planeten keinerlei Anzeichen von Gua'uld-Aktivität gefunden, also wegen irgendwas ist da passiert. Ne, er sagt ja auf dem Weg, hey, die haben ihre Technologie benutzt, um dieses Ding in sie zu packen, was ja gar kein Ding ist. Das Ding hat sich ja erst entwickelt. Aber interessanterweise, was dieser ganzen Theorie von Daniel widerspricht, weil, warum sollte Cassandra dann davon nichts erzählen? Also wenn da wirklich Gua'uld gelandet wären, irgendwas ausgeschleust hätten, die Leute vergiftet hätten oder ähnliches, oder Cassandra entführt hätten, um ihr dieses Ding einzupflanzen, was auch immer das ist, warum hat sie sich dann bereitwillig, auch wenn er grinste, von einem T-Alk dann mitnehmen lassen? Weil das wäre ja vermutlich ein Jafar gewesen, der sich Cassandra geschnappt hätte, ihr irgendwas injiziert hätte. Sie hätte vor einem Jafar Angst
gehabt. Aber der hat so freundlich
also gegrinst. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und Cassandra hätte ja vermutlich davon auch erzählt, ne? Also von wegen, da sind böse Männer gekommen, die haben irgendwas mit mir gemacht oder so, ne? Aber Cassandra nichts. Also, wie auch immer das Ding in Cassandra gelangt ist, also auf die Idee zu kommen, dass es Gua'uld gewesen wären, ich weiß nicht. Also ja, wir sehen, da sind irgendwelche Gua'ulds in der Gegend. Da haben wir ja gerade bei Tiag und Jack gesehen.
Michael Shanks hat das Drehbuch einfach gelesen.
Also, ich weiß nicht, wie sie auf diese Idee kommen. Also vor allen Dingen, wie dieses Ding jetzt in Cassandra gekommen ist, das wird ja auch in der ganzen Folge überhaupt nicht erklärt.
Nee, das ist halt da und wir müssen damit umgehen.
Ja.
Also.
Wir waren bei Carter.
Ja, genau. Und jetzt Dr. Fraser dann, ja, wir haben hier Eisenpräparate ihr gegeben. Also vielleicht ist es sogar so, dass dieses Gerät, dass sich das irgendwie mit Stromstößen da einschaltet, also als wir sie eben da wiederbelebten. Und Hammond dann, ja, okay, es hat die Macht, uns zu zerstören. Carter, ja, zumindest diesen Komplex könnte es zerstören, sei auch eine Bedrohung für die Gua'uld und das Stargate. Ja, und dann Daniel darauf, also sie benutzten praktisch dieses kleine Mädchen als eine Art, ja, trojanisches Pferd. Hammond fragt eben nach dem Countdown, also wie viel Zeit man noch haben würde. Und Dr. Fraser meint, es sei genau hier 1 Stunde und 52 Minuten. Ja, Hammond wundert sich, hä, wie kann man das so genau voraussagen? Dr. Fraser meint, ja, das wäre eben bestimmbar durch diese zelluläre, den Zerfall der Probe, die eben Dr. Warner entnommen hat. Und das scheint wie ein Uhrwerk abzulaufen.
Ja, und wieder ein Sehenswechsel. Wir sind in Cassandras Raum. Cassandra wälzt sich ein bisschen im Bett hin und her. Carter sieht ihr dabei zu, von der Tür aus. Und Daniel kommt dann auch rein. Und ja, Cassandra hustet so ein bisschen. Ja, beide schauen sich das Ganze ein bisschen an. Und Carter fragt dann, ja, wie konnten sie ihr das antun? Ja, Daniel, ja, und geholt halt, ne? Sie ist nur ein Werkzeug. Ihr Tod wäre nur ein billiger Weg, um uns loszuwerden. Und Carter hat so ein paar Tränen in den Augen und ja, sie jammert so ein bisschen rum. Ich weiß, ich sollte irgendwie fern von den Dingen sein. Also, wie sagt man dazu? I'm supposed to be detached. Also nicht so, das sollte mich nicht so mitnehmen. Und Daniel dann, hey, wer sagt denn sowas? Und Carter dann, ja, manchmal vergesse ich einfach, dass du nicht im Militär bist. Wieder ein Szenenwechsel, wieder eine kleine Szene. Und man guckt auf den Monitor und Tiag sagt, hey, das Schiff ist vom Gua'uld Nyati. Ein Enemy Apophis. Und dann frage ich mich dann, man sieht halt immer nur noch, das ist ein Mutterschiff. Woran sieht er das? Die sehen alle gleich aus.
Ja.
Also wir sehen ja noch andere Mutterschiffe in dieser Serie. Ist jetzt nicht so, dass das eine viereckig ist, das andere rund, das andere dreieckig.
Oder andere Farbmarkierungen oder so, aber die sehen wirklich
alle. Genau, ne? Die sind alle gold und die haben alle dieselbe Form. Ich habe keine Ahnung, woran.
Der spürt das.
Ne, woran Tiag da jetzt. Ja, Naquada im Blut, ja, natürlich, ja. Dem Schiff auf jeden Fall entfliegt ein Objekt und ja, Nilan, was zum Geier ist denn das? Und Tiag dann, ey, wir müssen Abdampfen. Dann nehme ich noch eine kleine Szene mit. Wir sind wieder im Stargate Center, diesmal in Hammonds Office. Hammond legt gerade das rote Telefon auf und Carter, ey, Sir, ich weiß, die Entscheidung ist nicht einfach, und Hammond sagt dann doch, wäre sehr, sehr einfach, aber die Konsequenzen wären das Schwierige an der ganzen Geschichte, und Carter dann, ja, nee, da muss doch einen anderen Weg geben. Hammond, nee, gibt es absolut nicht. Es gibt keinen Weg, innerhalb der Zeit, nur das Objekt aus dem Mädchen herauszukriegen, ohne sie umzubringen. Und deshalb hätten sie keine Chance. Und nach Dr. Frasers Messung mit dem Atomzerfall haben wir eine Stunde und 25 Minuten. Und das Mädchen soll sich fertig machen, um durch das Stargate zurückgebracht zu werden. Und Carter dann, ja, das mache ich selber, Sir. Und Hammond sagt, yeah, SG-4 geht mit. Und O'Neill und Tiak sollen mit ihnen zurückkehren. Was ja auch klar ist, wenn das Ding da explodiert, wäre es natürlich blöd, wenn O'Neill da einfach sitzen bleibt. Also, das sind manchmal so Regeln. Es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt oder ob das nur so eine Urban Legend ist, ne, von wegen bei der Bundeswehr, mit dem am Ende eines Baumes ist das Klettern einzustellen. Also, ja, natürlich. Ja, Szenenwechsel.
Wir sind auf dem Planeten wieder, eine Straße, Jack in seinem Biohazard, also in der Ausrüstung, und Tiak, die rennen da mittlerweile um ihr Leben, denn diese Punkte, die dann eben von diesem Mutterschiff sich absonderten, sind natürlich Todesgleiter, die da mit Vollspeed auf die zudüsen und auch schießen natürlich.
Ja, wobei man dazu sagen muss, man hat gesehen, dass ein Objekt das Ding verlässt, und jetzt sind es schon drei
Todesgleiter. Die haben sich vermehrt, es ist Frühling auf dem Planeten.
Genau. Und natürlich auch sehr, sehr gut, weißt du, Tiak sagt, komm, wir müssen hier schnell abdampfen, und dann gehen die erstmal hin und ziehen sich nochmal ihre Klamotten an.
Ja,
und
alles mitnehmen.
Also,
Die werden mysteriöserweise gar nicht getroffen von diesen Schüssen. Ja, die gehen in so ein, also die springen eher in so einen Graben da in Deckung, Bäume und Gebüsch ist dort. Tiak stellt natürlich fest, man müsse jetzt ganz schnell hier zum Stargate kommen, und O'Neill, ja, kein Widerspruch, und Tiak führt weiter aus, ja, hier, dieser Gur-Ult Nirti schickte einst einen Abgesandten des Friedens wohl, um einen Vertrag über ein Stargate auszuhandeln, das Apophis eben unter seine Kontrolle brachte. Das sei damals aber nur eine List gewesen, um eben dieses Stargate zu zerstören. Und O'Neill, ja, wie denn? Ja, und Tiak, ja, sobald eben er das Stargate betrat, gab es eine gewaltige Explosion. Nur mal kurz ausgeführt, Nirti ist später eine Frau. Also hier ist es noch ein Er, und danach gab es irgendwie eine OP und ist dann in der Serie eine Frau. Später.
Nö, keine OP. Es sind ja, Gur-Uls sind ja erstmal geschlechtsneutral.
Aber.
Na, außer vielleicht eine Harte oder so. Also von wegen, der Host kann ja immer irgendwas sein.
Ob ja, das Frau, Mann. Genau. Also hat sich vielleicht dann geändert. Und die meint, die Kleine, und Tia knickt darauf. Also sie haben jetzt auch praktisch diesen Wissensstand.
Im ersten Moment habe ich mich an der Szene ein bisschen irritiert und so, das fällt Tiak jetzt ein, aber ja, natürlich, jetzt kommt er erst auf eine IRT, nachdem er dann weiß, hier, da ist irgendwie ein IRT da irgendwie im Orbit mit seinem Mutterschiff. Aber im ersten Moment dachte ich auch, warum hat er das nicht vorher erzählt?
Das denke ich mir bei Tiak manchmal, dass er so Sachen immer erstmal so 5 Minuten später sagt, aber manchmal ist es so, ja. Dann eine Miniszene im Gate Room des Stargate Centers. Sam und Cassandra sind dort, stehen vor dem Tor und warten eben darauf, dass rausgewählt wird. Alle haben diese, wie sagt man, ja, diese Schutzanzüge dort an. Die Cassidy wirkt auch, Cassandra wirkt sehr schläfrig irgendwie auch.
Ja, interessanterweise, warum haben sie Cassandra so einen Schutzanzug angezogen? Sie ist doch immun.
Ja, das stimmt, das hat keinen Sinn.
Und? Genau, und vor allen Dingen, warum ist Sam damit noch angezogen? Weil sie haben doch vorhin vorgestellt, ne, also nachdem Dr. Frasier sagte, so von wegen, hey, sie hattet nichts, so von wegen, ne, und selbst wenn sie es hätte, halten sie einfach nur ein bisschen Abstand. Warum brauche ich das Ding dann überhaupt? Also warum hat Sam das dann an? Also es ist auch
so Safety ein bisschen, first, auch wenn es keinen Sinn macht.
Ja, es kommen so ein paar Miniszenen. Na, wir sind wieder auf Haka, die Todessterne, wollte ich schon sagen. Die Todesgleiter feuern noch auf O'Neill und Tiak. Und sie laufen weiter auf das Stargate zu. Ja, Szenenwechsel. Können das jetzt im Sekundentakt wechseln, wir uns jetzt ab.
Ja, wieder im Gate Room des Stargate Centers. Davis meint über Lautsprecher, ja, Chevron 3 sei verschlüsselt. Und ja, Cassandra sieht so Sam an und wird dann ohnmächtig. Sam hebt sich schnell auf, also sie sackt ein bisschen so zusammen. Chevron 4 wäre nun verschlüsselt. Und ja, Sam reißt dann diesen, hier steht Hut, aber das ist ja kein Hut. Also einfach diese, wie sagt man, Helm oder was es ist vom Kopf. Cassandra fragt sie und Janet sieht dies nun von oben und läuft hinunter zu denen.
Was natürlich auch völlig sinnfrei ist. Ne? Also bitte, das Mädchen stirbt in ein paar Minuten sowieso, weil es explodiert. Ne? Aber dann, oh Gott, sie ist kollabiert. Ich muss sie wiederbeleben.
Das ist eine Ärztin.
Oder was auch immer.
Die reagiert ja, immer so, also egal was
wirklich ist. Nicht aus, die kann nicht aus ihrer Haut. Also mal ganz ernsthaft. Vor allen Dingen, okay, das Mädchen explodiert in 20 Minuten. Ich brauche 30 Minuten, um sie wiederzubeleben. Ja, wir sind wieder auf Harker. Tiag bedient das DHD und O'Neill sagt dann, ja, Tiag, lass dir ruhig deine Zeit, keine Eile. Ne? Und dann sind wir wieder im Stargate-Raum.
Weiter Davis durch die Lautsprecher, ja, Chef von 5 kodiert. Ja, Janet läuft nun dort hinein in den Raum. Und ja, was ist denn jetzt hier, fragt Carter. Und Janet, ja, sie sei eben jetzt im Koma. Und Carter, hä, was? Davis, ja, hier, Chevron 6, was soll das? Und da irgendwas geht da vor sich, denn die Irisblende öffnet sich plötzlich. Und Hammett meint, ja, schließen Sie das Ding sofort wieder. Nicht nötig, Sir, sagt Davis, denn wir empfangen einen SG1, also diesen Transmittercode, ja.
Du hast, da war deine Übersetzung übrigens doof, dass es ist natürlich, die Iris ist schon offen. Ja. Das Wurmhol, genau. Das Wurmloch, das Wurmhol, sag ich schon. Das Wurmloch etabliert sich nämlich und Hammett sagt daraufhin, machen Sie die Iris zu, aber ja, es kommt ein SG1-Code rein. Ja, wir sind auf Harker, Tialk und O'Neill hüpfen durch das Stargate in das Wurmloch und kommen auf der anderen Seite raus. So ein bisschen Dreck folgt ihnen. Also die Todeskleider haben wohl auf die Stargate-Plattform geballert und dann fliegen so ein paar Steinchen mit. Und O'Neill brüllt dann, ja, hier, bringt das Mädchen vom Gate weg. Und ja, dann sind wir auch schon im Briefing-Raum.
Interessanterweise wurde Briefing-Room bei mir übersetzt mit Vergrößerungsraum. Ja, immer wieder super.
Ja,
ich weiß nicht, wieso.
Also das, geil, das macht wirklich überhaupt keinerlei Sinn.
Ist aber interessant. Man sieht dann immer sofort, dass irgendwas da nicht stimmt, ja.
Ja, geil, so einen Raum hätte ich auch gerne. Weißt du, dann kaufe ich mir eine kleine Goldmünze, lege die da rein und dann warte ich, bis ich reich werde.
Alle kommen dort die Treppe hoch und die Gur'uld hinderten also hier SG1, SG7 anscheinend daran, uns zu warnen, das sei Teil des Plans. Und Daniel, ja, was machen wir denn jetzt hier überhaupt? Und Hammett dann, Tialk, Dr. Fraser sagt hier, dass dieses Gerät im Inneren von dem Mädchen wohl eine Art Timer habe. Und eben sind sie hier sicher, dass dieser Timer dann irgendwie ausgelost wird, wenn wir das Mädchen durch das Stargate zurückschicken. Tialk, ja, meint, nee, das sollten wir nicht tun, denn das Erdtor ist eben das, was die Gur'uld zerstören wollten. Ja, Carter dann, ja,
Ja, aber die Erklärung ist trotzdem irgendwie merkwürdig, ne? Also von wegen, das Ding geht ja von alleine auch schon.
Ja.
Huppi. Ne? Also von wegen dieser zelluläre Zerfall da irgendwie zwischen.
Carter dann weiter, ja, ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich und als man eben in Stargate-Nähe kam, Hammett dann, ja, nun dann, ich kann hier die Sicherheit, diese Einrichtung nicht riskieren, man solle sie woanders hinbringen und O'Neill stimmt zu und meint, ja, was ist denn hier mit dieser verlassenen Nuklearanlage in. Also ich glaube, der Autor wird gar nicht erst genannt, sondern er wird dann unterbrochen von Hammett, der meint, ja, richtig, genau, hier ist ja auch nur 20 Minuten entfernt. Hammett geht dann in sein Büro, hebt dann sein rotes Telefon ab und er möchte eben jetzt mit dem Verteidigungsminister sprechen und sagen sie ihm hier, es ginge um Leben und Tod.
Ja, er meldet sich aber merkwürdig.
Ja.
Er sagt im Englischen, sagt er, ich weiß nicht, im Deutschen müsste es dann, er meldet sich als Generalmajor.
Stimmt.
Das, was ja aber falsch ist, er ist der General. Ein Generalmajor ist eine Stabsstelle eines Generals. Ja. Also, er hat sich plötzlich weniger important gemacht. Also, er ist sein eigener Sekretär.
Wegen dem Urlaub, dann hat er sich selber ein bisschen zurückgestuft.
Ja, also völlig falsch. Es ist Major General. Wie dem auch sei. Der Major General telefoniert auf jeden Fall mit. Wobei passt ja, ne? Also von wegen der Generalmajor, die Sekretärin des Generals.
Genau.
Ne? Mit dem Secretary of Defense, mit der Sekretärin des der Verteidigung.
Weißt du, wie die Szene jetzt übersetzt wurde bei mir, was jetzt kommt?
Jetzt, nee.
Erdpiste.
Bitte was?
Erdpiste. Ich weiß nicht, was das ist, aber
ach so eine Buckelpiste. Ja, okay. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Im Englischen steht da nämlich Road to Abandoned Nuclear Facility.
Knapp also daneben.
Straße zu einer verlassenen nuklearen Einrichtung. Ja, SG-1 ist auf einem Militärtransport. Cassandra ist da auch drin und liegt irgendwie so auf Carters Schoß. Und ja, sie erreichen eine diese nukleare Facility, diese irgendwie. Und ja, das militärische Personal steigt aus und bringt SG-1 in das Ding. Wobei es ja nicht ganz SG-1 ist, ne? Ich glaube, also war Tialk dabei? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Na egal. Auf jeden Fall, Carter trägt die komatöse Cassandra und ja, sie kommen an einen Aufzug und jetzt sagt dann, hey, hier, ich kann von hier an übernehmen und Carter sagt dann, nee, das ist schon okay. Der Aufzug geht auf und Neil sagt, der Fahrstuhl bringt sie 30 Stockwerke durch massiven Fels nach unten, braucht 3 Minuten, um nach unten zu kommen und ja, sie hätte 4 Minuten um wieder zurückzukommen, also der Timer liegt wohl bei 7 Minuten. Carter nickt und betritt den Aufzug und ja, sie hat Cassandra immer noch in den Armen. Was mich an dieser Stelle ein bisschen irritiert, Es ist scheißegal. Also mal ganz ernsthaft. Na, 30 Flaws of Solid Rock. Carter hatte ja gesagt, sie hätte mikroskopische Partikel genommen, ja, ne? Und hat die zusammengeführt und das gab schon einen riesen Bumm. Und dann hat sie selber auch noch behauptet, so von wegen, hey, wenn das passiert, im Cassandra passiert, wäre das millionenfach. Ich gehe eher davon aus, als wenn du wirklich Partikel hast und um Cassandras Herzen ist der wirklich sichtbares Zeug. Da wirst du billionenfache Stärke haben. Das wird den ganzen Planeten zerfetzen. Das ist eigentlich fürchterlich egal, wo du bist, wenn das passiert.
Halt dieser Aktionismus irgendwie den Schaden begrenzt, auch wenn es unrealistisch ist, würde ich mal sagen.
Ja, also von wegen, ne, das würde nicht ausreichen. Also, ne, sie hat gesagt, sie hat mikroskopische Partikel davon abgeschnitten. Du kannst davon ausgehen, dass dieses ganze Konstrukt dann billionenfach an mehr Partikeln hat und wenn die explodieren, dann ist die ganze Erde vermutlich mehr als die Erde Fritte. Wir sind diesmal im Aufzug und Cassandra, ja, macht die Augen auf und schaut sich ein bisschen um und schaut auch Carter an. Und ja, wo gehen wir denn hin? Und Carter ist entsetzt darüber, dass sie irgendwie wach geworden ist, wobei. Ich glaube, von der Explosion wird die eh nichts merken, aber ist egal. Please go back to sleep, sagt sie. Und Cassandra, hey, ich bin überhaupt nicht mehr müde. Ja, Carter setzt Cassandra dann ab. Die schaut sie an und Cassandra fragt nach, ja, weinst du? Und Carter hat tatsächlich ein paar Tränen in den Augen. Szenenwechsel zu einer Miniszene oben an der Oberfläche. Daniel, O'Neill und T'Alk schauen auf die Nummern des Aufzuges, ne, die dann da angezeigt werden, wo der Aufzug sich befindet. Und wir springen zurück in den Aufzug.
Carter sagt, hier, setz dich hier ruhig hin, ruhe dich etwas aus, okay.
Ja, sie sind unten angekommen, das muss man noch dazu sagen, sie sind unten angekommen und gehen dann den Weg unten lang und na, sie kommen in irgendeinen so einen Bunkerbereich so ein extra, auf jeden Fall.
Ja, wow. Ja, die Cassandra meint aber, hier, du hast mir doch versprochen, du würdest mich nicht alleine lassen. Die Carter kämpft mit den Tränen und meint auch, ja, ich komme zurück, okay, ich werde zurückkommen. Casey nickt dann, du bist sehr tapfer, weißt du das? Und sie nickt nochmal und sagt auch dann, ja, ich bin sehr mutig. Carter dann, ja, ich muss jetzt hier diese Tür schließen. Casey nickt, ja. Sam verlässt dann den Raum und weint jetzt sehr stark und ja, sie schauen sich so ein letztes Mal an. Diese schwere Bunkertür wird von ihr abgeschlossen, sie dreht, das sind so diese Rede, also kennt man aus diesem Film.
Ja, so U-Boot.
Genau, stimmt, hat etwas von U-Boot. Cassandra hört man noch so leise durch die dicke Tür. Sam, Sam! Diese schluchzt weiter und tritt nun in den Aufzug und will jetzt hier nach oben fahren. Schlägt auch so mit den Fäusten gegen die Wände, also ist sehr verzweifelt. Ja, setzt sich dann in eine Ecke. Plötzlich sieht es so aus, als habe sie eben begriffen. Oder irgendwann ein Gedankenblitz drückt dann auf diesen Stopp-Knopf und der Aufzug bleibt dann stehen.
Szenenwechsel, wir sind oben und Daniel ist der Einzige, der immer noch auf dieses Panel guckt, wo die Zahlen anzeigen und merkt dann, dass sich die Richtung ändert und sagt dann, hey, Jack, sie geht wieder runter. Und O'Neill, ja, hey, hier, Carter, also ne, versucht so über die Sprechverbindungen zu erreichen, und ne, aber passiert irgendwie nichts. Dann sind wir wieder oben, Carter macht die Tür wieder auf und kommt zu Cassandra rein
unten,
und man hört dann Carter, ja, unten, genau, und man hört dann O'Neill über den Lautsprecher, Sam, do read me, und Carter dann, hey, Colonel, ich bleibe. Ja, also ist eigentlich das Gespräch, wird dann aus jeder Perspektive halt ein paar Mal beleuchtet, also wirklich so ein bisschen hin und her und oben dann O'Neill, negative und Carter, ja, Colonel, sie ist doch wach. Daniel, oh Gott, unten wieder, wobei, warum macht Carter dann, ne? Sie macht die Tür zu und ja, verschließt sie auch und so, ne? Also wenn was passiert, damit oben nichts passiert.
Ja, wahrscheinlich.
Man hört O'Neill halt über den Lautsprecher, Captain Carter, ich befehle Ihnen, hier hochzukommen, jetzt, sofort. Und Carter nimmt Cassandra in den Arm und Cassandra erkennt wohl den Ernst der Situation und fragt, are we going to die? Und Carter dann, nein, das werden wir nicht. Also wenn sie sich da so sicher wäre, hätten sie auch hochfahren können, aber...
Wir sind jetzt wieder dort oben. Jack schaut auf seine Uhr, zählt auch runter. Also die Uhr zählt runter, 59 Sekunden seien noch vorhanden und O'Neill dann zu T'Alk und Daniel, ja, okay, schön Jungs hier, verzieht euch, aber die beiden sehen sich an und meinen, nee, wir bleiben auch hier. Jack nickt dann, wir sind dann wieder unten in diesem Bunkerraum. Wir sind beide sehr tapfer, sagt Cassandra und Carter bejaht das und sie sagt auch, ich habe dich lieb. Carter sagt, ja, ich dich auch. Sie umarmen sich dann und dann geht's wieder nach oben. Dort guckt Jack immer noch auf seine Uhr. Da sind es jetzt nur noch 20 Sekunden. Er meint dann, okay, hier, los geht's. Zählt dann runter, 9, 8, 7 und dann 1 und die Uhr von ihm piept dann. Aber merkwürdigerweise passiert gar nichts.
Interessanterweise ist hier irgendwie, ich weiß nicht, wo das Transkript diese Szene her hat, weil die ist im Englischen gar nicht so.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Ne, O'Neill sagt, alright, here we go. Und im Transcript steht dann, dass er 3, 2, 1 runterzählt. Das tut er auf meiner, also auf meiner Blu-ray nicht. Er sagt nur, alright, here we go.
Das und haben die einfach dazu geschrieben.
Passiert ja. Nichts.
Jackson meint hier, ich fühle gar nichts und wir haben uns vielleicht in der Zeit geirrt. Dann ist da wohl noch irgendwie ein Fehler in dieser Szene, denn während Jack eben das erste Mal auf seine Uhr schaut, zeigt diese 7.42 Uhr an und später, also diese 7 Sekunden oder was es ist, zeigt sie 7.41 Uhr an. Also wir bewegen uns in der Zeit zurück.
41, ich hatte irgendwas von 43 gelesen, dann dachte ich mir, hä, wo ist denn das
jetzt? Achso,
das
nee, Problem? Nee, 41,
wenn du 7.42 Uhr ja, hast oder sowas, und 58 Sekunden, 7 Sekunden später ist schon 53, also.
Ja, Jackson, ja, okay. Dann haben wir uns vielleicht geirrt hier, was hier passiert. Und Jack geht nochmal zu diesem Lautsprecher. Captain Carter, können Sie mich hören? Sam antwortet doch, also passiert erstmal nichts. Und dann geht Carter an diese Sprechanlage. Ja, alles okay, nichts passiert. Mir und Cassandra geht es gut. Ich habe nur, ich konnte sie nicht verlassen, Sir. Und die, ja, woher wussten Sie das, Captain? Carter führt dann aus, ja, mir kam eben der Gedanke, wo sie das erste Mal ins Koma fiel, das war ja eben ja in der Nähe des Stargates. Sobald wir weit genug davon weg waren, wachte sie auf und da hätte sie es gewusst. Und die, hä, sie wussten es? Ja, sie antwortet dann nicht mehr. Daniel schaut so irgendwie auf, was er schlägt dann spielerisch auf Teal'c ein. Ach so, nee, der hat, glaub, nur den so an.
Ja, der hat ihn so auf dem Arm geboxt.
Ja, und Teal'c schaut ihn so an. Was ist denn mit dir los nach dem Motto?
Was man hier an dieser Szene noch sagen muss, an der mit dem Koma, das ist totaler Mumpitz. Also wirklich, wirklich totaler Quatsch. Weil wir wissen ja von durch Teal'c, was denn der Plan bei dieser ganzen Geschichte ist. A, zum einen explodiert sie irgendwann sowieso. Also dieser zelluläre Zerfall passiert ja. Macht dann Boom. Und
der Plan sei ja auch eigentlich irgendwie nur so, das Stargate auf der Erde zu zerstören. Also
ja, dadurch, dass sie jetzt rausgefunden haben, dass der zelluläre Verfall vermutlich passiert, wenn du in der Nähe des Stargates bist. Ja, Cassandra war aber nie direkt, also von wegen, klar, was ich weiß, wenn du jetzt hast, sie fällt ins Koma, das ist aber gut und schön, aber du möchtest ja das Stargate vernichten. Also dann den Effekt zu haben, die Person nähert sich dem Gate und fällt dann einfach ins Koma, dann ist die aber nicht am Gate. Also sie kommt ja da gar nicht mehr hin oder wird dann zur Not da weggebracht, weil sie halt ins Koma gefallen ist, was hier dann auch passiert ist und wird wieder vom Gate weggebracht. Also dieser Koma-Effekt, also da haben die Goa'uld auch nicht drüber nachgedacht. Also wenn die Person, wenn du hoffst, dass diese Person, die sich dem Stargate nähert und in der Nähe des Stargates Bumm macht, wenn die Person aber vorher ins Koma fällt, dann nähert sie sich dem Stargate
vielleicht nicht mehr. Denken die irgendwie, ja, die Goa'uld, bei uns ist es so, wir haben immer neben dem Stargate ein Feldlazarett und vielleicht haben die so gedacht, dass es bei den Menschen ähnlich ist. Wer weiß.
Keine Ahnung. Wir sind wieder unten im Bunker und ja, Cassandra springt auf. Ja, die beiden umarmen sich und dann sind wir auch raus aus diesem. Wir sind wohl ein paar Tage später und jetzt in einem Park. Daniel und Carter, ja, haben Cassandra zwischen sich und Teal'c folgt. Die haben alle ihre zivilen Klamotten an. Teal'c natürlich wieder prompt mit Mütze. Sie schaukeln irgendwie Cassandra zwischen sich. Also sie haben sie in den Armen und lassen sie hin und her schaukeln. Wir haben das so bei so einem kleinen Kind machen. Dafür ist Cassandra ja eigentlich ein bisschen zu groß, sagt Daniel auch. Und O'Neill kommt dann auch an und er hat einen Hund im Arm und ruft dann Cassandra.
Was ich noch witzig fand, ist mir besonders aufgefallen, Daniel hat irgendwie ein Hemd an, das ist mindestens 6 Nummern zu groß. Also das sieht mega witzig aus, weil er das auch so irgendwie in die Hose reingesteckt hat, aber es macht ihn sehr breit.
Ja, Cassandra und Carter, hey, guck mal, wer da ist. Und Cassandra läuft zu O'Neill und fragt dann, hey, was ist das denn? Ja, und ihr sagt, wir haben hier Regeln auf der Erde. Und zwar hat jedes Kind einen Hund zu haben. Dies ist ein Hund. Und er gehört nun dir. Und O'Neill gibt dann den Hund an Cassandra weiter. Carter, Daniel und Teal'c setzen sich dann an einen Picknicktisch. Ne, die kennt man ja aus so amerikanischen Filmen. Die haben öfter im Park solche Picknickbänke stehen. Ja, sie schauen O'Neill und Cassandra irgendwie zu. Und Daniel erkundigt sich dann bei Carter, hey, wie sicher warst du dir denn eigentlich wirklich? Und Carter sagt, ich kann das nicht erklären. Ich wusste es einfach. Und Teal'c dann, ja, ey, vielleicht Mutterinstinkte. Und Carter grinst. Und ja, sehr, sehr subtil, aber nein. Wobei das eigentlich genau die Erklärung dafür sein wird.
Ja.
Und sie wechselt auch das Thema und sagt dann, Dr. Fraser wird sich darum kümmern, dass sie qualifizierte Eltern bekommen wird. Und Daniel dann, ja, qualifiziert im Sinne von, sie haben die richtige Sicherheitseinstufung. Und Carter, ja, ich würde es auch nicht wundern, wenn Dr. Fraser sie selber behalten würde, wobei das auch albern klingt, sie selber behalten würde.
So ein Gegenstand.
Ja, eben wie so ein Gegenstand, ne? Aber ist in Ordnung, solange Cassandra happy ist. Und Teal'c, ja, scheint so, wobei in dem in dieser Szene ist überhaupt Dr. Fraser überhaupt nicht dabei. Also von wegen, ob sie mit Dr. Fraser glücklich sein würde, woher will man es wissen? Sie ist nicht hier, sie lacht nicht mit Dr. Fraser. Naja, okay, nee, das klingt ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, vielleicht steht es auf Dr. Spieler, aber das wäre dann eher Carter, die auf sowas steht.
Ja.
Carter wechselt dann aber auch das Thema und sagt, ja, sie wäre jetzt wieder entspannter, ne, das Objekt sei geschrumpft. Also ich hoffe mal nicht geschrumpft, dann würde es nämlich das Herz zerquetschen, aber es würde sich wohl auflösen, dass ihr Körper würde das wohl reabsorbieren. Ja, in dem Moment kommt Cassandra rüber, hat den Hund im Arm und sagt dann, hey, Cassandra. Und dann sagt Cassandra, das hat mich auch so ein bisschen gewundert, hey, Samantha, see my new dog? Wo ich mir denke, hä? Sie hat die ganze Zeit Sam zu ihr gesagt, warum plötzlich so förmlich? Kaum neue Eltern, Dr. Fraser, schon werden andere Leute.
Autoritätsperson.
Ja, Carter, hey, ist das dein neuer Hund? Und Cassandra erklärt Casa die Welt. Ja, das ist eine Erdenregel. Jedes Kind hat einen zu haben.
Sehr
aber
gut.
Mir macht das nichts aus. Und Carter zieht die Augenbrauen hoch. Er ist so ein bisschen Vulkanier-mäßig und guckt O'Neill an. Und O'Neill sagt ihr dann, ja, hier, nimm doch den Hund mal, mach einen Spaziergang mit dem. Ja, und er setzt den Hund dann unten auf den Boden und sagt dann, hey, Tiak, hier, weißt du irgendwas über Hunde? Und Tiak, noch. Ding. Also in seiner typischen stoischen Art. Und ihr winkt den beiden und Tiak und Daniel folgen ihnen und Cassandra. Achso, er hat ja und ihr sagte, why don't I take the dog for a little walk? Also er möchte den Hund ausführen. Und Cassandra und Carter bleiben allein zurück und Cassandra erkundigt sich dann, ja, wenn ich eine neue Familie habe, New Home, wirst du mich noch besuchen können? Und Carter sagt, naja, du kannst darauf wetten, ja. Und Cassandra, ja, klar, ne, wenn du auf der Erde bist natürlich. Und Carter, ja, aber ne, bezüglich dessen, ja, ich weiß, sagt Cassandra, das Stargate ist ein Secret und ich bin doch in diesem Ort geboren, der sich Toronto nennt. Und hier Fun Fact am Rande, da kommt Carter nämlich auch her.
Also die Schauspielerin ist geboren in Toronto, ja. Amanda Tapping, ja.
Und dann Carter sagt, stimmt eben auch zu und sie lachen sich so ein bisschen an und Cassandra schaut sich so ein bisschen im Park um und sieht dann die Schaukeln und fragt dann, was ist denn das? Und Carter dann, ja, das sind Schaukeln. Und Cassandra dann, I never had any of those in Toronto. And they look like fun. Das ist auch großartig. Sam stimmt den ganzen zu und sagt, dann komm schon. Und dann gehen sie Hand in Hand zu den Schaukeln rüber. Und damit endet das Ganze.
Nun zur Trivia. Wir haben schon viele Sachen eingebaut, deshalb fallen ein paar Sachen weg. Aber es ist wohl so, dass die Gua'ul-Technologie bzw. Naquada, die hier zum ersten Mal so benannt wurde, kann sein, dass es früher nur so als Naquatria oder anders benannt wurde. Dann noch etwas Interessantes. Zu dieser Folge gibt es Produktionsnotizen. Und zwar lese ich das mal vor. Also das ist jetzt übersetzt, ne? Ist natürlich auf Englisch eigentlich. Terrell Rothery, also die Schauspielerin hier von unserer Ärztin, hat nämlich gesagt, ich habe viele Rückmeldungen von Zuschauern erhalten, die mir sagten, wie sehr sie die Bindung mögen, die sich zwischen Fraser und Sam Carter entwickelt hat. Carter bekommt in Hathor einen großen Einblick in den Hintergrund des Doktors, als die beiden eben gegen die Gua'uld kämpfen. Ich hatte wirklich Spaß an der Geschichte, weil sie der alten Doc Fraser die Chance gab, ihren Laborkittel abzulegen und auch eine Uniform mal anzuziehen und ein Maschinengewehr zu tragen. Hat die das da echt getragen? Ach so, in der vorherigen Folge, ja, okay. Aber es war die Episode Singularity, die ihre Beziehung wirklich gestärkt hat. Carter hängt an diesem kleinen Mädchen namens Cassandra, nachdem sie und SG-1 sie vor den Gua'uld gerettet hatten. So gerne sie sich auch um Cassandra kümmern würde, sie weiß, dass sie wegen der Verwicklung mit SG-1 das nicht tun kann und eben dann, Spoiler, Dr. Fraser dieses Kind später adoptiert. Dank der Freundschaft, die Fraser mit Sam und den anderen geschlossen hat, ist sie zu einem dreidimensionalen Charakter geworden und eben nicht nur eine Pappfigur, die medizinisches Fach chinesisch von sich gibt. Genau, das hat sie in einem Interview 1999 mit Steve Ramo gesagt. Dann noch etwas zu Amanda Tapping, die in einem Interview von Gate World sagte, es gibt offensichtlich prägende Momente für jeden unserer Charaktere. Wissen Sie, ich denke, sehr früh in der Serie in Singularity mit dem Aufzug und dem kleinen Mädchen wird Carter Casey holen oder wird sie eben zurück in den Aufzug gehen. Das war ein Wendepunkt, denke ich, für die Figur. Dann noch eine Kleinigkeit nur. Diese Folge wird nochmal erwähnt in einer anderen Stargate-Folge namens Politics. Dann kämen wir auch schon zu den Fehlern.
Ja, wir haben ja einige schon.
Es gibt noch ein paar. Es ist sowieso, als O'Neill und Tiak zur Erde zurückkommen, um eben sicherzustellen, dass Cassandra nicht durch das Tor geschickt wird, sind diese Dekontaminationsspray-Dinger nirgends zu sehen. Also hat man wohl die falsche Aufnahme verwendet. Oder die haben das schon wieder abgebaut, weil es nicht mehr nötig ist. Kann ja auch sein.
Ja,
Ja, aber die sind da ja eh nicht so konsequent, hatten wir gesagt, hier mit was macht Sinn für einen Schutz und wann macht es keinen Sinn, ne, in der Folge zumindest. Ja, dieser Hacker hier, dieser Planet scheint eben relativ hell auch zu sein für eine Sonnenfinsternis, die sich dort oben im Orbit abspielt. Fand ich auch gut. Stimmt, hatte ich auch nicht drüber nachgedacht. Jack sagt ja irgendwie, diese Nuklearanlage, diese verlassene, wo die dann am Ende jetzt sind, man müsse da 30 Stockwerke runterfahren, aber Carter irgendwie ist da opportunistisch oder hat schlecht hingehört, denn sie fährt nur bis Ebene 28. Und in der letzten Szene hier, wo auch Daniel dabei ist, sitzt sich dann auf eine Bank und dann ist es wohl so, dass man seinen Sender zum Mikrofon an seinem Gürtel erkennen kann.
Ja, das habe ich, ist mir jetzt nicht aufgefallen.
Mir auch nicht.
Ist wahrscheinlich deshalb habe ich es auch nicht in die Notizen reingemacht.
Ja, also. Sehr klein, aber bestimmt trifft das dann zu. Ja, Zitat der Woche. Ich habe diesen Dialog von Teal'c und O'Neill mal genommen. Teal'c sagt, ich verstehe dieses schwarze Loch immer noch nicht. Und O'Neill dann, ja, ein schwarzes Loch ist dieses wirklich große Ding. Also im Grunde ist es ja ein mächtiges Loch da draußen. Und Teal'c so, verstehe.
Ja, meiner ist relativ weit am Anfang, und zwar Carter sagt, you didn't think the Colonel had a telescope on his roof just to look at the neighbors, did you? Und O'Neill, not initially.
Ja, auch sehr gut. Dann kämen wir auch zum Fazit und dann übergebe ich erstmal das Wort an dich, Thomas.
Ja, es ist wieder sehr kammerspielartig. Da bin ich jetzt nicht so der große Freund von. Es gibt viele, viele Ungereimtheiten. Also wenn die Gua'uld auf dem Planeten waren und irgendwelche das Land vergiftet haben oder so, wäre das doch vielleicht aufgefallen. Cassandra hätten so einsacken müssen. Na, dass Cassandra da nichts von berichtet, ist merkwürdig. Um die namensgebende Singularität geht es in dem ganzen Ding so überhaupt nicht. Na, außer, dass du zwei, drei Szenen hast, wo sie mal drauf gucken und zufällig diesen Irti-Kram sehen. Ja, also da ist viel, viel Mumpitz mit dabei. Also wie gesagt, allein schon, dass es ein Bakterium sein soll, dass sie nicht auf die Idee kommen. Also von wegen, hey, scheiß doch, der Hund raus, schmeiße durchs Gate und fertig. Weil, wie gesagt, das wäre billionenfach stärker, die Explosion. Also da wäre nichts von der Erde vermutlich übrig geblieben. Ich, ja, auch eigentlich einen Daumen nach unten. Also, na, es ist schön, dass man Cassandra eingeführt hat. Die taucht ja später auch noch ein paar Mal auf. Na, es ist auch schön, mal ein bisschen was Menschlicheres zu sehen, auch von Carter und nicht nur immer die sexuelle Komponente. Na, auch Dr. Fraser, dass die dann, sie wird ja da so ein bisschen auch aufgebaut. Na, bis jetzt war ja wirklich nur Ärztin. Wir sehen jetzt nichts großartig Menschliches daran, aber sie adoptiert Cassandra natürlich auch. Das macht sie natürlich im weiteren Verlauf der Serie auch ein bisschen menschlicher. Aber trotzdem Daumen nach unten, also ganz eindeutig.
Also wir haben ja hier eine Sam-Folge, finde ich, die auch die Handlung trägt und weit gehen vorantreibt. Ja, die Beziehung zwischen ihr und Cassandra wird sehr gut ausgearbeitet und realistisch und emotional auch, ja, dargestellt und gedreht. Ja, kammerspielartige Tendenzen hattest du erwähnt. Ganz viele so Miniszenen hatten wir jetzt gerade am Ende auch. Ich fand das Pacing zwischen so ruhig und eher Action ganz gut. Auch interessant fand ich eben, dass Sam mal wieder, also zum zweiten Mal jetzt, Jacks Befehlen sich widersetzt. Das hatten wir ja zuletzt auf Schulake, wo sie mit Daniel das Tor sichern sollte. Aber Kirchenglockengeläut war interessanter. Ja, also die Grundidee, die diese Nierti oder hier in dem Fall noch der hat, den Menschen da eine Falle zu stellen, taktisch, das fand ich eigentlich nicht schlecht. Wobei die Falle jetzt nicht ganz so gut und hundertprozentig durchdacht gelegt wurde, aber der Ansatz an sich war okay. Ja, mich haben die Fehler irgendwie nicht so gestört. Die hat mich in der vorherigen Folge noch mehr gestört, fand ich. Also in Hathor, wie sie da so gebeamt ist in diesem zum Ausgang. Wenn ich diese Technobubble und diese Fehler mal wegmache, hat mir die Folge schon, ja, gut gefallen. Natürlich nicht ganz gut, da sind noch zu viel gravierende Sachen drin, hattest du auch schon erwähnt. Aber diese, ja, ich sag mal, angedeutete oder Dreiecksbeziehung zwischen Sam, Cassandra und Doc Fraser hat mir eigentlich sehr gut gefallen und aus diesen Storygründen leichter Daumen nach oben. Also nicht aus Logik oder Fehlergründen, aber aus einfach von diesem Handlungspunkt her gesehen.
Ja, da bin ich, seitdem ich podcaste, auch eher ein gebranntes Kind. Also dadurch, dass man sich das ganze Ding ja auch wirklich näher betrachtet, gucke ich halt auch wirklich auf viel auf solche Logiklöcher und ähnliches. Das fällt einem auch eher auf, wenn du mal wirklich mit so einem Blick auf dir jede Woche, jede zweite Woche sowas reinschaust oder sowas. Ne, früher konnte man sich irgendwie brieseln lassen, heute so, ach, das ist doch da.
Ja, aber du hast recht, es sind wirklich viele Fehler. Diese Folge fand ich irgendwie emotional auch besser gemacht, geschrieben. Deshalb blende ich das mal ein bisschen aus, aber ja. Dann wollte ich mal kurz gucken, was wir denn in zwei Wochen für euch haben. Muss ich einen Moment.
Borai.
Das war irgendwas mit Teal'c, ne? War die Folge.
Ja, er wird irgendwie verhaftet, weil er irgendeinen Villager umgebracht haben sollte oder sowas.
Also heute hatten wir eine Sam-Folge, grob gesagt, und dann das nächste Mal ist Teal'c an der Reihe. Ja, mal gucken, was das denn wird.
Das ist aber auch mutig, ne? Ja, also von so Dorfbewohnern, das ist schon, ja, so ein Jafar verknacken zu wollen, der im Dienst da eigentlich von Guaul steht.
Ach, die haben die letzte Folge gesehen, wie er gelacht hat und ach, das ist ein netter Kerl, komm, der tut uns nichts.
Ja, ja, wir werden sehen. Es klingt schon, also ich hab's jetzt nicht so auf dem Schirm, aber es klingt schon schlecht.
Ja, also, schauen wir mal.
Das klingt schon nach Logikloch.
Was uns erwartet, ja. Genau, ihr könnt uns gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch gerne, falls ihr hier bei Apple seid, dort uns eine Bewertung hinterlassen.
Was heißt, ihr könnt? Das ist ein Befehl. Das ist so wie in der Werbung früher in den 90ern. Ich anstatt ruf mich an, empfehlt uns weiter.
Jetzt Bewerbung schreiben, sag ich schon. Bewertung schreiben.
Ja, wir freuen uns über euer Feedback. Da empfehlt uns weiter, bewertet uns, bleibt uns gewogen.
Habt noch einen schönen Tag und bis demnächst dann.
Jo, bis bald.
Ciao.
Ciao.